willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Citadel. Hallo Maria.
Hi Frieda. Ich möchte übrigens kurz darauf aufmerksam machen, bevor diese Begrüßung weitergeht. Und auch ich möchte die Tradition der Unterbrechung beibehalten, dass Frieda kurz vor ihrer Anmoderation zu mir gesagt hat, okay, pass auf. Und ich war echt so, okay, was passiert jetzt? Und dann hat sie einfach angefangen.
Ich glaube, pass auf.
Hallo und
ich glaube, das pass auf galt eher so mir. So.
Ach so.
Wie, also ich glaube, innerlich
okay,
galt
auf,
es
was
so
passiert
eher
jetzt?
Mir.
Was muss ich machen?
Ich bin irgendwie, das ist auch geil, ich bin immer so aufgeregt, wenn wir loslegen. Und du dann immer so, hallo Frieda, so total entspannt. Und
nee, ich will so aufbauen, weißt du, ich will einfach das. Ich habe übrigens, gerade merke ich, dass ich seit 5 Minuten wahnsinnig viele gähne. Und ich weiß überhaupt nicht warum, weil ich bin nicht müde.
Jede Folge, Maria.
So, ne?
Ich mache irgendwann einen Mastercut, wie du sagst, oh sorry, ich bin total müde.
Nee, aber pass auf, du hast ja nicht richtig zugehört. Ich bin ja heute gar nicht müde. Deswegen
nee,
verstehe ich halt noch weniger.
Trotzdem.
Vielleicht ist es irgendwie so
ein Pavlovsches Ding irgendwie.
Ja, nee, oder vielleicht so, ich habe das Gefühl, das hatte ich letztens schon mal, wenn ich mich ganz doll konzentriere, dann fange ich an zu gähnen. Weil ich zum Beispiel auch immer in Klausuren an der Uni und so gegähnt habe. Und ich gähne auch oft, wenn ich sozusagen hinter dem Mikrofon sitze, also im Sinne von, was ich jetzt auch mache, aber, also nee, davor, na ihr wisst, was ich meine. Also bei der Gästeliste zum Beispiel gähne ich auch ganz viel und die Jungs immer so, ja okay, wir haben es verstanden, Maria, ist nicht deine Lieblingsfolge, aber ich bin einfach so, wenn ich mich konzentriere, dann gähne ich offensichtlich, das ist eine Sache, der muss ich mal hinterher. Ich wollte nur sagen, dass mein Fenster wieder auf ist, weil mir eure Ohren egal sind.
Aber es war, ich glaube, letzte Woche gar nicht so schlimm mit dem.
Es ist auch gar nicht so schlimm, es ist nur gerade, also da haben wir aber, das war noch Vorgespräch, vorher hier so ein ganz lautes Tatütata vorbei.
Das habe ich gehört.
Ja, aber wenn das nicht ist, ist ja eigentlich hier abends auch relativ ruhig. Ich wohne ja in einer ruhigen Seitenstraße. Hallo Leute übrigens.
Ich wollte schon wieder fragen, wie es Ihnen geht, aber das ist ja Quatsch.
Auch
jedes Mal wieder.
Wie geht es Ihnen? Aber lass uns doch quasi diesmal, hast du denn noch was sozusagen vor der Folge besprochen werden muss? Weil diesmal habe ich das Gefühl, ist so wahnsinnig viel passiert, was so quasi viele Konsequenzen hat oder eben nicht oder so, dass ich gerne gleich so schnell wie möglich anfangen würde, damit wir, damit ich am Ende
ich
nicht
glaube,
wieder so nölig werde.
Ich glaube, ich hatte tatsächlich irgendwie so ein paar Sachen im Kopf, hab die aber pünktlich zur Aufnahme alle vergessen. Eine Sache, die ich
da muss ja auch mal geklatscht werden.
Eine Sache, die ich glaube ich, die mir aber aufgefallen ist, über alle letzten Folgen hinweg und die mich zu einer Schlussfolgerung gebracht hat, ist, die Musik ist super, super gut, diese Staffel, meiner Meinung nach. Also die ist sowieso immer gut, das ist ja irgendwie...
Ich dachte jetzt, du meinst zu unserem Podcast, ich dachte, hä, ist doch immer das Gleiche. Aber okay, Maria, komm runter.
Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ganz oft dieses Thema, was ich jetzt das Valonqar-Thema nenne, und zwar dieses Lied, was Ed Sheeran singt, was ja auf Jamie gemünzt ist, das taucht ganz, ganz oft auf. Immer mal wieder, manchmal nur so 2, 3 Töne, dann mal wieder ein Stück länger, in ganz unterschiedlichen Varianten auch. Aber es taucht auch auf, wenn es nicht um Jamie geht oder nicht um Cersei. Es taucht manchmal auch einfach so auf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es möglicher...
Mit Ed Sheeran ging es ja auch nicht um Jamie im Sinne von...
Dass er direkt da war. Ja. Nee, genau. Aber das war ja also sehr
das
eindeutig.
Es wurde ja auch nicht über ihn geredet, sondern nur über...
Nö, aber in der Story geht's halt... Und... Ich glaube halt deswegen, weil sie das so sehr aufbauen musikalisch und ich glaube, dass Ramin Djawadi sich da immer schon sehr, sehr viele Gedanken macht, welche Musik er benutzt, welche Themen gespielt werden, dass es halt durchaus sein kann, dass es ein Jamie Cersei Ende schon diese Staffel gibt und wir haben nur noch 2 Folgen, was mich sehr, sehr nervös macht, also nach dieser jetzt, über die wir heute sprechen. Also auf eine gute Art nervös macht, aber ich habe so das Gefühl, da könnte tatsächlich schon was Krasses noch diese Staffel passieren, gar nicht erst nächste.
Ich möchte übrigens nachher eine Top 5 von dir, von Sachen, die dich auf gute Art nervös machen. Kannst ja schon mal so neben dem Gespräch dir ein paar Notizen machen.
Oh mein Gott. Ja.
Mich macht zum Beispiel auf gute Art nervös, wenn ich weiß, dass ich Schnappertag habe, also einen Tag, wo ich keine Diät mache. und mir dann mit Nils eine Packung Cookie Dough Ben & Jerry's teile. Und die Bedingung ist immer, dass ich dem Eis Tschüss sagen darf. Das heißt, ich bin die Letzte, die was kriegt. Einmal hat er dem Eis Tschüss gesagt, okay. Und da habe ich 2 Tage nicht mit ihm gesprochen. Ich übertreibe natürlich, aber diese Eis-Tschüss-Sagen-Sache ist tatsächlich ein Ding bei uns.
Apropos Essen, ich habe gestern so einen klassischen Frieda-Move gemacht. Ich habe, ich war zu Hause und habe Hunger gehabt und habe mir irgendwie im Anfall von Fressgeilheit was bestellt, weil ich auch einfach zu faul war, rauszugehen und mir was zu kaufen im Supermarkt, und habe mir was bestellt. Und nachdem ich das Essen bestellt habe, habe ich was getrunken und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich überhaupt kein... Ja, ich weiß, ist so total krass. Habe dann festgestellt, dass ich eigentlich gar keinen Hunger hatte, sondern dass ich einfach nur irgendwas, weißt du, es hat einfach ein Glas zu trinken.
Durst.
Manchmal wechselt auch
Durst mit Hunger.
Ja. Also ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall saß ich dann hier mit meinen Pizzabrötchen und meinen Nudeln und habe sie sehr widerwillig, die Nudeln zumindest sehr widerwillig gegessen.
Ich ernähre mich im Moment sehr gesund. Ich habe natürlich zu meinem Geburtstag eine Ausnahme gemacht, aber ich ernähre mich im Moment sehr gesund und gönne mir halt aber ab und zu einen Schnappertag oder so einen Schnapperabend zumindest. Und frage mich gerade, wieso wir darüber eigentlich reden.
Ich weiß auch, du wolltest offensichtlich nicht, dass wir irgendwie noch total abschweifen. Und ich dachte auch, komm, lass uns über Essen reden und über Musik.
Mir ist übrigens, apropos Musik in der Staffel, ne? Wir können da mal wieder zurückkehren. Ich halte mich ja für einen großen Game of Thrones-Fan. Und immer wenn Donny mir auf WhatsApp eine Nachricht schreibt, sag mal, die eine Sache der Game of Thrones, warum hat der eine das gemacht? Das war total unlogisch so. Ich kann ihm immer erklären, warum der eine
warum
das gemacht
so?
Hat. Warum Jon sein Schwert wieder hat. Wer eigentlich der Vater von dem Onkel ist und so weiter. Ich bin selber immer überrascht, ich habe auf alles eine Antwort und bin inhaltlich total am Start.
Ja.
Aber wenn du könntest mir jetzt Reigns of Castle mir vorspielen, würde ich nicht erkennen. Ich habe die Cast of Kings Folge zu der letzten Game of Thrones Folge, also die vierte gehört.
Ja.
Und da haben sie ja darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, dass es ja jetzt ein John und Danny Love Theme gibt und dass das immer wieder gekommen ist und dass irgendwer behauptet hat, das ist auch das John und Ygritte Theme und so. Und ich denke mir in so einer Situation immer, die könnten seit 7 Jahren ein einziges Lied spielen und das würde mir nicht auffallen. So komisch das, also mir fällt natürlich, also mich ergreift die Musik natürlich in manchen Situationen, ne? Aber ich erkenne nichts wieder, mir fällt nicht auf, ob das besser ist als in der alten Staffel, mir fällt nicht auf, dass bestimmte Leute oder Situationen oder so Themes haben. Das ist so krass und ich verstehe es nicht, weil ich doch eigentlich auch so Musik interessiert bin und ich verstehe überhaupt nicht, warum mein Gehirn da irgendwie so ein Blind Eye hat. Eye heißt Auge auf Englisch.
Ja.
Ich mache in der Zwischenzeit, erkläre ich immer gerne so Sachen, die jeder weiß im Raum.
Okay. Ich bin tatsächlich bei der Musik auch nicht so gut. Also im
Aber
Raushören.
Du machst öfter mal Kommentare dazu. Also
ja,
hast du es zumindest auf dem Schirm.
Ja, manche Sachen fallen mir auf. Manche Sachen habe ich dann mal irgendwie, also das mit dem Valonqar-Theme, das ist mir tatsächlich schon also selber aufgefallen. Das mit Jon und Daenerys, da habe ich auch irgendwie gehört, dass sie ein Theme hat und er hat ein Theme und das mischt sich dann irgendwie und wird halt zu einem anderen Theme, habe ich auch schon gehört. Also ob das, aber ich könnte es jetzt nicht belegen, weil
also dir
tatsächlich
wäre es nicht aufgefallen.
Nee.
Das beruhigt mich ein bisschen.
Ja, aber es gibt halt so bestimmte Stücke, wie zum Beispiel das das Light of the Seven, was dieses ganz lange Stück, was am in der Szene gespielt wird, in der Cersei die Septe in die Luft jagt. Das ist ja eine sehr, sehr andere Musik, als wir sie vorher gehört haben. Also mit irgendwie Klavier und Kram, was sonst vorher nicht gab. Das stach ja sehr, sehr raus. Und das würde ich auch wieder erkennen, wenn es läuft.
Na, das ist mir damals auch aufgefallen, dass irgendwas anders klingt, aber ich hätte nicht gewusst, warum, und ich würde es auch nicht wieder erkennen. Aber ich finde
halt,
also was ich mich halt frage, ich finde es halt so faszinierend, also warum ich das nicht, warum mein Gehirn das so überhört, also warum ich da überhaupt keinen, weißt du, was ich meine? Ich verstehe es überhaupt nicht.
Naja, weil du vielleicht einfach auch gar nicht drauf achtest, weil dein Fokus einfach auf anderen Sachen liegt und das ist halt auch super nerdig, ne? Also es sind halt auch die Leute, die sowas rausfinden, die dann tatsächlich sagen, okay, das sind die Noten aus dem Motiv und das ist das Motiv, bla bla, die sind auch dann meistens musikalisch deutlich mehr vorgebildet als wir. Jetzt sind wir ja beide, haben ein bisschen musikalische Vorbildung, aber nicht in dem Maße, was so Musiktheorie und also Komposition und so.
Aber ich habe eine klassische Klavierausbildung über 8 Jahre. Aber
okay. Ja, Mäuschen, ich hab auch 7 Jahre Akkordeon gespielt.
Hallöchen. So, Leute, wir streiten uns heute zum ersten Mal live.
Quatsch. Jetzt ist also, es ist nicht das erste
aber
Mal.
Ich hab geil gelernt. Aber ich habe Geige gelernt. Aber ich habe mit Igor Strawinski Sex gehabt. Mäuschen. Bitch. Ich glaube, wir können auf jeden Fall zusammenfassen, dass wir beide ABBA unterscheiden können von den Beatles. Und nee, ich finde es ja wirklich einfach nur faszinierend, weil du sozusagen fängst mit dieser Info an, also dass du die Musik in der 7. Staffel sehr gut findest. Und das gestern habe ich halt eben erst Cast of Kings gehört, wo sie auch über die Musik gesprochen haben. Und ich beide Mal halt dachte, ach krass. Und ich bin auch übrigens nicht uninteressiert. Es ist nur, dass es mir nicht auffällt.
Ja, also wie gesagt, ich bin da auch einfach nicht so, ich achte nicht so wahnsinnig auf die Musik. Aber jetzt zum Beispiel dieses Ed Sheeran-Ding, das ist halt, da hatte ich einen Mega-Ohrwurm von über Tage und auch immer noch. Ich könnte es immer noch singen und immer noch nein. Aber das ist halt wirklich dieser eine Song und deswegen erkenne ich den halt auch wieder, weißt du, weil ich auf den sehr, sehr fixiert bin. Und jetzt vor allem, wo es mir einmal aufgefallen ist, dass es immer wieder auftaucht, achte ich halt auch drauf, gerade wenn kein Dialog ist, achte ich drauf, ob ich die Töne höre von dem. Aber ich kenne die anderen Sachen auch nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ach, das ist Dannys Musik und das ist irgendwie Johns Musik. Keine Ahnung.
Verstehe.
Aber ich glaube, dass das was erzählt. Also ich glaube tatsächlich, dass Djawadi sich da sehr, sehr viele Gedanken drum macht und sehr viel Geschichte erzählt über und transportiert über die Musik. Und vielleicht macht es sogar unterbewusst was auch mit Leuten, die sich mit Musik überhaupt gar nicht, also noch weniger als wir beschäftigen.
Ja, na, unterbewusst machst du bei mir auf jeden Fall auch was, also wenn die Musik so gruselig wird und so. Aber lass uns in die Folge einsteigen.
Ja.
Und da muss ich gleich wieder, aber das ist auch, glaube ich, jetzt das letzte Mal, direkt wieder ganz kurz auf die letzte Podcast-Folge A Cast of Kings zurückkommen, weil nämlich Dave Chen gesagt hat, dass er sauer ist, wenn Jamie noch lebt, aber er glaubt natürlich auch, dass er noch lebt. Aber er ist dann sauer, weil er es so cheap findet, dass sie immer wieder diese Effekte versuchen und dann ist derjenige aber nicht tot.
Und ich fand das aber diesmal nicht so krass, also als Effekthascherei irgendwie. Nee,
überhaupt nicht. Also, weil, und Joanna meinte auch so, klar, sie denkt auch nicht, dass er tot ist, so, ne? Hm. Das wäre mega krass. Und aber, und dann haben beide so darüber geredet, ob so diese random Game of Thrones Gucker, die eben nicht wie wir so in der Medienbranche und dann so Artikel darüber lesen und sich so krass damit beschäftigen, ob die vielleicht wirklich kurz dachten, so, oh, ist der jetzt tot? Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es nicht eine Sekunde gedacht.
Nee, und ich weiß auch, also das bei mir liegt's daran und wahrscheinlich ja bei dir auch, dass wir halt fest davon ausgehen, dass die Prophezeiung
ich glaube das, aber da gehe ich nicht so fest davon aus, dass ich nicht glaube, dass Jamie nicht auch anders sterben könnte. Also so 100% bin ich da nicht sicher. Oder ich bin zumindest bereit, mich da überraschen zu lassen. Aber dass er nicht so stirbt, dass das jetzt nicht sein Tod war, das war mir irgendwie total klar.
Ja, ich fand es deswegen halt auch nicht so schlimm. Es war halt einfach nur ein Ende, was, glaube ich, mehr über Jamie als Person aussagt, was ja auch die erste Szene mit Bronn irgendwie gleich sehr, sehr deutlich macht, also was das Entscheidende daran ist, ist ja nicht, dass Jamie möglicherweise, oder dass wir uns glauben gemacht werden sollte, dass Jamie möglicherweise stirbt, sondern dass Jamie offensichtlich sein Leben inzwischen Latte ist. Und dass er so eine leichte Todessehnsucht, er macht gerade so einen Jon Snow, stürzt sich immer in so völlige, also Harakiri-Situationen.
Also wir nennen ihn bis auf Weiteres den Lemming von Westeros.
Mhm.
Wobei ich ja gelernt habe, dass Lemminge sich nicht umbringen wollen, sondern dass Lemminge in großen Gruppen rumlaufen und die ersten wahnsinnig schlecht bremsen können, wenn da die Klippe kommt und die hinten alle draufrennen. Ja, die sind einfach nicht, Lebensmittel sind wahnsinnig dumm. Okay. Habe ich irgendwo mal in so einer Kindersendung gesehen, dass das totaler Käse ist. Aber wenn die in so einer Riesengruppe auf so einen Abhang zu rennen und dann sehen die vorne, das können die auch nicht mehr bremsen. Was ich eigentlich noch lustiger finde.
Auf jeden Fall. Was in mehreren anderen Podcasts irgendwie, oder zweien, ich höre eigentlich nur zwei oder drei maximal, dazu noch mehrfach aufgekommen ist, war, dass es halt ein bisschen unlogisch ist. Und da habe ich auch noch tatsächlich, ich habe es mir auch nicht da nochmal angeguckt, müsste man eigentlich nochmal, dass Jamie zuerst mit dem Pferd durch das Flussufer reitet. Aber in dem Moment, wo Bronn ihn vom Pferd stürzt,
es ist super
ist tief, das Wasser, ne? Auf einmal der Marianengraben.
Ja, weißt total. Du? So. Und dann haben aber irgendwie Leute, habe ich auch irgendwo gesehen, dann erklärt, wie das dann doch geht. Und dann gibt's halt so Flusstiefen und so. Und dann dachte ich mir, das ist wirklich eins der unwichtigeren Sachen über dich, ja, quasi. Das nehme ich mal so hin. Vielleicht ist auch sozusagen dieses Sinken von Jamie auch nicht real gewesen, sondern eher so ein Symbolbild. Who knows?
Ja, und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er da irgendwie 8 Meter tief gesunken ist. So. Also so hat es halt auch auf mich gar nicht gewirkt. Ich finde es ein bisschen, wenn wir jetzt mal in die aktuelle Folge einsteigen, tatsächlich nur ein bisschen unrealistisch, dass Bronn das schafft, ihn in seiner schweren Rüstung da einmal quer durch den Fluss ans andere Ufer zu ziehen, ohne dass irgendjemand das merkt und hinterhergeht. Das stört mich tatsächlich so ein bisschen, aber
ja, interessant, das hat mich gar nicht gestört, weil ich dachte eher so in diesem, dass die alle sozusagen ihre, also die Siegerseite sich ihres Sieges quasi so sicher ist, dass die jetzt nicht mal mehr guckt. Also weißt du, was ich meine? Sondern dass sie einfach so einsammeln und die anderen.
Aber Jamie
sind halt
Lannister
noch so verwirrt.
Ist der wertvollste.
Ja, absolut, du hast schon recht. Also,
die wertvollste Gefangennahme, die sie machen können.
Aber er hat auch Wasser aufgekotzt, also er war offensichtlich auch eine Weile unter Wasser.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, also dass da keiner hinterhergeht, dass Danny nicht hinterhergeht, dass Tyrion nicht hinterhergeht, also oder jemand schickt, meinetwegen. Ja.
Nochmal zu
das
gucken,
hat mich
nochmal sicher zu
gehen.
Ja, klar, weil theoretisch, auch wenn er tot ist, hätte ich ja auch gern seinen Leichnam. Also als Bruder oder als so, ne?
Ach, überhaupt? Also der ist einfach Jamie Lannister. Also das ist halt nicht irgendein Soldat. So.
Auf jeden Fall finde ich lustig, dass Bronn, kurz nachdem er ihn aus dem Wasser zieht, nochmal seine AGBs vorliest.
Ja.
Und nochmal klar macht, wie die Bedingungen sind, mit ihm zusammenzuarbeiten. Klar, ich darf dich umbringen, bis du mich bezahlst. Es sei denn, Drachen kommen ins Spiel. Da will ich vielleicht auch.
Bin raus.
Schön mit Öl. Finde ich ganz schön. Und ich dachte übrigens, ich weiß auch gar nicht, ob wir darüber letztes Mal gesprochen haben, aber haben wir nicht beide gedacht, jetzt ist das Geld weg?
Ja.
Weil in der Folge später, da kommen wir ja dann noch zu, man nicht das Gefühl hat, dass das Geld weg ist.
Nee. Doch.
Nö. Weil Cersei doch sagt, also bla bla bla, irgendwie alles doof. Und dann sagt Cersei, ja, aber wir haben ja noch das Geld und die Bank und diese Sellswords.
Nee, dass Bronns Geld weg ist. Ich habe schon wieder irgendwie Aufnahmeprobleme hier.
Du wieder.
Ja. Was ich dachte, war, dass Bronns Geld weg ist. Aber was eindeutig war, ist, dass, weil damit kam Randall Tarly an zu Bronn und Jamie und hat gesagt, so dass das Gold ist sicher durch die Tore von Westeros.
Ah,
und jetzt müssen wir aber noch die Leute
überhört.
Und das Futter.
Verstehe. Okay, dann habe ich das überhört. Und dann haben wir offensichtlich auch letztes Mal nicht drauf gesprochen, sonst hättest du es mir letztes Mal schon gesagt. Ich dachte nämlich die ganze Woche jetzt, ach krass, jetzt muss Jamie Cersei sagen, dass das Geld, was sie der Bank versprochen hat, nämlich nicht da angekommen ist, weil die Drachen, aber das wäre halt noch katastrophaler gewesen für Cersei und deswegen habe ich das nicht mal hinterfragt, sondern ich dachte, das ist jetzt eine Sache. Ich dachte, die wollten sozusagen etablieren, also mit dieser allerersten Szene von letzter Folge, weißt du noch, wo er Bronn das Geld gegeben hat und da so viel Kohle hinten drin war, dass das in diesem Zug mit drin ist. Aber ich scheine dann
halt
überhört
auch,
zu haben.
Halt,
das habe ich dann nicht mitbekommen. Okay. Ja. Jetzt kommt die Szene, wo quasi Tyrion übers Schlachtfeld geht und so erschüttert wirkt. Und dann geht es ja auch weiter in die nächste Szene über, wo er quasi, also Tyrions Rolle in dieser Folge ist irgendwie erschüttert und beunruhigt sein.
Ja.
Und ich kann es nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin.
Die Erschütterung über den Ausgang der Schlacht, also doch schon über das Maß der Zerstörung, das kann ich nachvollziehen.
Klar,
weil
es ist auch gruselig, da jetzt rüber zu gehen, da liegen die ganzen verbrannten Leichen und
alles
so. Also,
es ist
da
alles Asche
guckt,
und,
verstehe.
Ja.
Aber, genau. Dass natürlich es Krieg geben wird, dass Männer sterben, dass sie ihre Drachen einsetzt und so.
Ja, das ist, glaube ich, nicht, also ich glaube darum, deswegen reagiert er nicht so. Ich glaube eher so die nackte Realität dann zu sehen, das ist, glaube ich, verstörend. Und ich glaube, dafür war auch dieses Gespräch mit Dickon da in der letzten Folge, um halt zu sagen, ja, es ist alles eine Sache, wenn man darüber spricht und wenn man sich das irgendwie, wenn man davon Geschichten hört, aber dann tatsächlich auf dem Schlachtfeld zu sein und das Leid zu erleben, das ist nochmal was ganz anderes. Und das ist, kommt ja auch tatsächlich in der ganzen Serie immer wieder vor. Also es ist ja ein wiederkehrendes Thema, dass die Realität der Schlacht einfach brutal ist und
Ja, und
Leute
ich
verstört, die auch die schon
klar.
viel gekämpft haben.
Aber ich finde, und ich verstehe auch dieses allgemeine Unwohlsein mit dieser Situation, ne, weil es sind ja auch seine Männer im Prinzip, ne, weil er ist ja eigentlich auch ein Lannister, so. Und da kennt er ja vielleicht auch Leute oder who knows, so, dass das für ihn krass ist. Aber also ich habe jetzt so das Gefühl, also für mich ist jetzt in der Folge Tyrion so ein bisschen, also er wirkt für mich so naiv und so nach dem Motto, ach so ist es, und so, weil, weißt du, also weil er ja auch schon so vielen Schlachten auch mit Tywin am Anfang und so und Blackwater und da sind auch so viele gestorben und da war das irgendwie okay. Und jetzt klar hier mit Feuer und so ist noch mal ein anderer Schnack und dieses wie wofür Dany sich entscheidet, dass sie die beiden Typen da verbrennen, so ist auch noch was anderes, ne? Also so ist ja eine Einzelsache. Wobei ich das bei den beiden jetzt auch irgendwie nicht wieder so krass finde, weil ich so dachte, die anderen hat sie auch leben lassen und ja, also irgendwie, klar, kannst du die jetzt in Verlies sperren, aber sonst wären die ja auch dann immer geköpft. Also irgendwie.
Ja, da verstehe ich Tyrions Sorge aber schon so ein bisschen. Also seine grundsätzliche Sorge ist ja Dannys Image. Also er ist ja mehr oder weniger ein PR-Berater. Also, ne? Er guckt sich halt die ganze Zeit, er guckt halt die ganze Zeit drauf von jemandem, der aus Westeros kommt und der weiß, wie die Leute reagieren. Und seine Sorge ist halt, dass Dany ja sowieso schon immer mit ihrem Vater verglichen wird und dass sie
Ach
halt
so,
mit jeder ihrer Entscheidung.
du meinst, dass deine Sorge eher ihrem sozusagen dem gilt, wie sie wirkt, als dass er das erschütternd findet und nicht mehr damit leben kann?
Ich glaube, er findet es schon grundsätzlich, also er macht sich nicht nur Sorgen darüber, wie sie rüberkommt, sondern er hat auch tatsächlich Sorge, dass sie sich so sehr verändert, dass sie nicht mehr, vielleicht nicht mehr steuerbar ist oder dass sie falsche Entscheidungen trifft und dass sie ihr Wesen verändert dadurch. Ich glaube, das
Aber ich
ist
denke jetzt so die ganze Zeit
schon
daran,
alles so eine Mischpucke.
zum Beispiel nehmen wir mal die erste Staffel, ja? Rob und seine Armee und der Norden und bla bla bla, und wenn die da jemanden gefangen haben und so, dann wollten ja auch immer alle, dass er die köpft oder irgendwie umbringt, sozusagen die, zumindest die Anführer der Feinde. Und da wäre das halt auch okay gewesen und ist jetzt quasi, was uns hier beunruhigt, ist quasi die Wahl ihrer Waffen.
Nee, ich weiß nicht, was Tyrion will ja gar nicht, dass sie Randall Tarly, also ich glaube, in dem Moment geht es ihm auch ganz doll darum, dass es halt die Tarlys sind. Und dass sie
Ach,
damit halt
meinst
eine
du?
Familie auslöscht. Ja, er sagt ja auch irgendwie, dass es halt, also
Na klar, er sagt, der Krieg hat
spricht
die
ja auch
Welt
auf
bereits
Tali ein.
genug große Häuser gekostet, so, ne?
Ja, genau. Und er sagt auch zu Tali halt, ne, ihr seid quasi das, was von eurem Haus übrig bleibt, oder dann ist euer Haus dahin, mehr oder weniger. Ich kann nicht gut zitieren, wenn ich mir nichts aufgeschrieben habe. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus Sorgen und auch tatsächlich bei Tyrion so ein bisschen Kontrollverlust. Also er hat halt immer viel Einfluss gehabt. Er war immer vorneweg mit seinem Wissen und mit seiner Gewitztheit und mit seiner Einflussnahme. Er war immer in Kontrolle, so. Und jetzt seit mehreren, also in Meereen hat er schon keinen Stich gesehen, weil er da sich überhaupt nicht auskannte und die ganze Situation ständig falsch eingeschätzt hat, weil er einfach die ganzen Gegebenheiten nicht kannte und nicht zuordnen konnte. Und es setzt sich jetzt halt fort. Er ist halt nicht mehr irgendwie Herr von allem, weißt du? Also
Also
auch von seinen Fähigkeiten.
also, dass ihn das beunruhigt auch, aber das hatte ich jetzt in der Szene gar nicht so das Gefühl, also aber nur, wie es jetzt bei mir ankam. Oh, da ist wieder die Feuerwehr oder das Tatütata, wie man es ja in Fachkreisen nennt. Und ich glaube, ich hätte die Szene quasi, er guckt so krass schockiert, während die beiden verbrannt werden, ne, und versucht es echt so krass zu
Ja.
verhindern. Und ich hätte es, glaube ich, mehr verstanden, wenn es quasi zum Beispiel ein schon immer zu Lannister gehörendes Haus gewesen wäre, die er dann irgendwie kennt oder so. Aber die Tarlys sind ihm ja nun auch gleich mal völlig, also so, mit denen hat er gar nichts am Hut. Weißt du, was ich meine? Aber vielleicht interpretiere ich das halt auch falsch. Also da ist natürlich, das wird natürlich für uns jetzt auch so ein bisschen übertrieben gespielt, damit wir da verstehen, wie beunruhigt Tyrion ist. Also vielleicht interpretieren wir da jetzt auch in diese Einzelszene zu viel rein. Und vielleicht ist auch diese große Beunruhigung, die er auch hat und die andere vielleicht haben im Hinterkopf, dass man doch immer noch an den Mad King denkt, so.
Ja, ich glaube, da kommen halt tatsächlich eine ganze Menge Sachen zusammen, so. Weißt du? Also in seiner gesamten Beunruhigung. Ich glaube nicht, dass es eine
mir war die
eine
halt
der
zu
Punkte
doll
ist, so.
So ein bisschen. Okay. Also einfach so insgesamt, weil ich hatte halt so das Gefühl, so kam das rüber, aber vielleicht war es halt auch nur ein bisschen doller gespielt, damit man es checkt. dass so, wie, wir bringen jetzt Leute um. Das hatte mir niemand gesagt. So.
Also ja, das habe ich komischerweise gar nicht so.
Naja, interessant. Naja, ist ja dann, aber ich kann da auch durchaus falsch liegen. Was ich aber auch noch mal zwei Sachen noch zu der Szene, also du darfst dann auch, aber ich habe auch noch zwei. ist, erstmal fand ich, dass der Drachen sensationell auf diesem kleinen Hügelchen da aussah. Sehr beeindruckend. Und das zweite war, dass ich Bend the Knee oder Beug das Knie nicht mehr hören kann. Kann man das nicht mal auch anders formulieren? Also so, weißt du, das ist irgendwie für mich das mittlerweile einfach so ein Running Gag. Und wenn ich das höre, muss ich so kurz lachen. Aber das ist ja eigentlich so nicht gedacht. Aber es ist so wie so eine echt, wie sagt man so, wie so eine springende Schallplatte oder so. Dass
okay, ja, das stimmt.
Okay,
das reicht jetzt auch.
Und man kann es halt auch mal anders formulieren. Also folgt mir oder so, ne? Oder ergebt euch mir oder so. Man muss ja nicht immer sagen, beugt euer Knie, was halt auf Deutsch, ich gucke es halt auf Deutsch, auch wahnsinnig nervig ist.
Ich glaube, das ist aber, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Absicht ist. Mich stört es nämlich auch und ich glaube ganz, also es ist ja auch inzwischen schon eine Vorlage für viele Gags. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht unbeabsichtigt ist. Also dass wenn sie wollten, könnten sie es anders schreiben, weißt du?
Ja, ja, klar.
Das muss beabsichtigt sein, um uns irgendwie ihre ihre Sturheit irgendwie zu vermitteln vielleicht oder ihr...
Klar, ja, wahrscheinlich.
Also sie auch einfach unangenehmer für uns zu machen, um dann die Momente, in denen sie lernt, wieder deutlicher zu machen. Also es gibt ja viele Momente, auch gerade in dieser Folge, wo man merkt, dass sie trotz ihrer ganzen Sturheit ja trotzdem immer noch lernfähig ist. Und ich glaube, dafür ist es halt da, was so diesen Kontrast zu machen. Ich weiß es nicht genau, aber ich zumindest glaube ich nicht, dass das Zufall ist. Aber es nervt.
Ja. Naja, ja. Aber wer weiß. Hast du noch was zu der Szene oder
Ja, es gibt ganz, ganz kurzes Ding, weil ich weiß, wir sollten nicht irgendwie die ganze Zeit über andere Podcasts reden, aber es gehört für mich halt irgendwie zu diesem gesamten Erlebnis irgendwie dazu. Und ich habe heute ein bisschen reingehört in Bosco und Swords, die immer sehr, sehr schnell sind mit ihrer Aufnahme, immer direkt nach der Folge und die dann auch nachts raushauen irgendwie. Die sich darüber unterhalten haben, wie die beiden verbrannt werden und wie irgendwie lustig das aussah, dass halt irgendwie dann nur diese zwei, also ich fand es jetzt nicht so mega lustig, aber dass halt wirklich so diese zwei Flecken nur waren, wo die beiden gestanden haben, die dann in Flammen.
Ja.
Ja. Und wo Ivan dann hat gefragt, ja, und warum brennt eigentlich das Gras nicht? Woraufhin Red sagte, if you look close enough, you can see the grass bend the knee. Und ich musste so laut lachen. Ich musste wirklich so laut lachen.
Muss ich aber wieder rein. Ich habe ja jetzt Sexy Cripples höre ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich einen neuen zweiten. Ich brauche immer zwei Meinungen. Okay. Also außer unsere dann noch.
Ja, ich höre auch gerne, also wie gesagt, in andere Seite, ich höre halt Talk the Thrones und dann ab und zu ein bisschen Bosco and Swords und History of Westeros. History of Westeros höre ich sehr, sehr gerne.
Hörst du eigentlich Storm of Spoilers?
Nee. Ich bin auch nicht so ein, also, nee. Aber man hat ja auch nur begrenzte Zeit. Also,
gerade wieder. Ja. Das ist ja übrigens Cast of Kings, ne? Ich hasse jede Woche Joanna mehr. Ich kann die nicht mehr ertragen, aber leider hat die so viel Insiderwissen, was ich halt gerne höre. Das macht
ja, aber
mich
die haben
wahnsinnig,
trotzdem nicht immer recht, also.
Nee, aber sie hat halt, also sie weiß einfach oft Sachen, weil sie guckt halt so eben diese komischen Interviews dann noch und sie hat halt so ein krasses Allgemeinwissen darüber. Aber wie sie zum Beispiel, da war ich echt so kurz davor, auch mal eine Internet-Mail zu schreiben. Also im Sinne von, ich sag meine Meinung Leuten, die nicht interessieren. So. Als Dave irgendwas erzählt hat und sie unterbricht ihn einfach mit incorrect. Und wo ich dachte, Alter, das kann man doch echt anders machen. Ist ja auch okay, Dave ist ja auch total lieb, der hat ja gar nichts dagegen, wenn sie ihn berichtigt. Aber jemanden zu unterbrechen mit incorrect, dachte ich, also jetzt reicht's aber. Die ist echt so snobby, es macht einen wahnsinnig, aber ich höre es trotzdem weiter. Ich freue mich auch jede Woche auf die Folge. Offensichtlich bin ich sehr podcast-masochistisch veranlagt, aber ich höre den beiden einfach gern zu und Dave mag ich auch einfach total gern.
Ich kann halt also für auch viel Hintergrundwissen und interessantes Hintergrundwissen mal Talk the Thrones und Binge Mode, was
ja,
dieselben
die
Leute machen, erzählen.
Ich
weil das ist halt viel, viel Hintergrundwissen aus den Büchern auch. Und genauso History of Westeros, die ja immer zwei Folgen machen. Also sie machen sogar drei Folgen die Woche. Die machen einmal, besprechen sie nur aus dem Blickwinkel der Serie. Dann machen sie ein paar Tage später noch mal From Book to Show, wo sie halt noch mal mit dem Buch quasi
aber haben
nicht
sie da
abgleichen,
im Moment viel zu
aber
tun?
So. Na, es gibt immer schon, es werden auf Sachen verwiesen, wo sie dann noch mal irgendwie das Buch ranziehen und sagen, okay, da gibt's dieses Zitat zu und da gibt's dieses und da gibt's eine, wird ein bisschen Motivation erklärt, da wird ein bisschen Backstory erklärt. Da ist schon noch eine ganze Menge. Also die ist ja nicht, die Serie ist ja nicht völlig rausgelöst aus dem Universum. Das heißt, und es wird immer noch, es gibt immer noch Referenzpunkte in den Büchern und sogar wortwörtliche Zitate, die aus anderen Szenen einfach kommen. Und dann machen die immer noch samstags eine Pre-Show quasi für die und besprechen quasi den Trailer von der nächsten Folge, was ich mir nicht anhöre, weil ich gucke auch keine Trailer mehr für die Folgen. Ich werde einfach zu viel gespoilert und bin
ist
total,
krass,
ich war dieses Mal
die
schon voll.
Immer schon verraten, finde ich.
Ja, und ich bin auch total sauer jetzt dieses Mal, dass ich mir den Vorspann angeguckt habe, weil ich Eastwatch sehen wollte und dann mit dem Schauspielernamen gespoilert worden bin, dass Gendry wieder da ist. Und das hat
Ach,
mich schon
krass.
Total geärgert.
Das ist ja blöd, dass sie es gemacht haben. Das ist mir zum Glück nicht aufgefallen, weil ich
ja, das hätten
die
sie einfach nicht
lese.
Machen sollen.
Also
sie hätten es nicht
halt,
machen sollen.
Ich kenne die auch mal gar nicht. Naja, egal.
Ja, das hat mich total, weil genau in dem Moment, ich habe schon versucht, nicht zu sehr hinzugucken, aber genau in dem Moment habe ich halt hingeguckt und habe mich halt mega geärgert. Aber was witzig ist, ist halt die Vorschau, die History of Westeros macht für die jeweils nächste Show, sich dann hinterher anzuhören, nachdem die Folge gelaufen ist.
Ja,
und dann mal festzustellen, dass auch Leute, die mega drin sind, immer noch ganz schön oft falsch liegen.
Ja.
Und das ist einfach cool. Und das finde ich auch echt an der Serie geil. Egal, wie viel wir uns irgendwie vorher Gedanken machen und wie wir sagen, oh, das könnte das bedeuten und das könnte passieren, dass sie immer noch andere Lösungswege finden für Situationen, wo wir uns eigentlich manchmal voll sicher waren innerlich, dass das so passieren muss. Weißt du? Ich werde immer noch überrascht. Ich freue mich da sehr.
Cool. Dann, ja, okay, da wir durch. In Minute 10 der Folge sind, aber bei uns in Minute 33, würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir weitermachen. Wir sind jetzt bei Cersei und Jaime. Jaime sagt jetzt Cersei, oder beziehungsweise er kommt rein und sie weiß schon alles, weil sie fragt, wie viele Männer sind tot.
Ja.
Und dann quatschen sie halt so ein bisschen darüber, dass, also er ist halt super besorgt und wir verlieren diesen Krieg und sie hat Drachen, dein scheiß Bolzen hat nichts gemacht und sie sagt, komm mal wieder runter, wir haben genug Kohle und so, wir kaufen halt eine andere Armee und er sagt, ja, aber wir werden trotzdem sterben, Dinge, Ringe, Ding. Und dann geht's im Prinzip nur noch darum, weiterkämpfen oder nicht und Cersei sagt halt, wenn ich so oder so sterbe, dann kämpfe ich lieber weiter so und ne, so.
Ja.
Weil ganz ehrlich, und da hat sie auch irgendwie recht, wenn ich jetzt zu Daenerys gehe, was macht die wohl mit mir? Also einen Urlaubsgutschein schenken? Ganz sicher nicht. Und da hat sie ja einen Punkt. Und dann kommt auch diese Sache mal auf den Tisch, dass Tyrion gar nicht Joffrey umgebracht hat. Und sie glaubt es ja dann auch, also weil er das ganz gut argumentiert.
Mhm.
Und sie macht dann aber einen auf wäre sie doch mal unter Schmerzen gestorben. Und dann rastet er ein bisschen aus. So nach dem Motto, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier alle Häuser auslöschen. Also irgendwie kommen wir ja auch, also es müssen ja noch Leute wählen gehen können, im übertragenen Sinne. So. Ist halt auch so ein bisschen sonst hier Queen of the Ashes und so. Und ich finde es halt so super, dass er mal so richtig sauer auf sie wird und auch gute Argumente dafür hat. Und man hat halt in dieser Szene, in einer späteren wird das ja leider alles wieder aufgehoben, da kommen wir dann zu. Aber in dieser Szene war ich halt so mal happy, weil ich dachte, ja, Jamie, die tickt nicht ganz richtig. Geht da weg, nimm Bronn und Tyrion mietet euch auf hier, wo Brienne herkommt, ein. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwas auf. Aber das ist ja dann leider später, wird es wieder aufgehoben.
Es ist halt, ich finde es interessant zu sehen, dass Jamie sich aber immer, also es wird immer. Er geht immer weiter
in
seiner
total.
Kritik an Cersei. Also ne, jedes Mal, dass wenn wir eine Konfrontation, das hatten wir direkt in der ersten Folge schon, die erste Konfrontation zwischen den beiden und er geht in seiner Kritik und in seinem, in seiner Deutlichkeit immer weiter und, in der, und in das der eskaliert Skepsis halt. So, ne?
Genau.
Ja. Das, also es ist auf dem besten Wege, auch wenn es dann immer noch mal so Rückschläge quasi für uns, für unser Empfinden gibt, aber er es ist trotzdem eine Eskalation, weißt du? Immer noch. Mhm. Eine langsame, aber dafür liebt er sie halt auch. Das ist halt seine Achillesferse quasi.
Ja. Naja. Nächste Szene.
Mhm.
John und das Drachenkind. Nils hat halt früh wieder ein bisschen mitgeguckt mit einem Auge.
Mhm.
Und Nils einzige Reaktion in der ganzen Folge waren, ja, der kann sich aber auch mal die Fingernägel sauber machen. Dass ich noch mit ihm zusammen bin, basiert auf wahrer Liebe. Wirklich, so viele krasse Sachen passieren. Der kann sich aber auch mal die Fingernägel sauber machen. Okay.
Und dabei ist es halt eigentlich so eine extrem wichtige Szene, ne? Also für uns, ich meine, gut, wenn du den ganzen Aufbau nicht kennst und das nicht so emotionsgeladen ist, dann verstehst du die Szene halt auch nicht. Dann sieht es halt wirklich aus wie How to Train Your Dragon, weißt du? Es gibt diesen tollen Vergleich zwischen dieser einen Szene aus How to Train Your Dragon, wo er den Drachen das erste Mal anfasst und so wegguckt. Und das haben die dagegen geschnitten, gegen diese Szene.
Ja, cool.
Sehr, sehr lustig finde, weil es halt wirklich ein bisschen so aussieht.
Ja. Und Daenerys guckt halt auch ganz schockiert, also oder schockiert, überrascht. Yeah. Nee, schockiert nicht, aber überrascht so. Aha, okay.
Ja, krass, auch kurz besorgt, glaube ich, weil sie halt nicht weiß, was ihr Drachen jetzt macht und was John da unten macht. Also,
ja, ja, klar,
glaube,
aber als sie dann sieht, so, dass er den quasi streichelt und da erst offensichtlich nichts passiert, ist, guckt sie so,
Ja.
Und ich meine, wir wissen ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das quasi so super klar ist, aber ich gehe jetzt davon aus, dass das uns zeigen soll, dass der Drachen weiß, dass das ein Targaryen ist.
Ja, oder zu, also schwierig, ne? Also zumindest vertraut Drogon Jon und das ist auch, glaube ich, das, was Daenerys daraus zieht.
Ja, ja, genau, das glaube ich auch, also, so, dass Daenerys so überrascht ist, aber so ein bisschen das sozusagen ihr auch noch mal hilft, Jon Snow noch mehr zu vertrauen oder zumindest ihn noch interessanter oder irgendwie besser zu finden.
Ja. Ja, und
besser,
also,
ist so ein komisches Wort, aber ich finde ihn jetzt besser. Aber ich, ja, also ich halt, habe es halt so interpretiert, dass der Drachen halt merkt, dass sozusagen Blut durch sein Feuer, durch sein Blut oder was, wie auch immer, das, da gab es auch immer so eine Bezeichnung, die Viserys auch immer benutzt hat damals, dass irgendwie durch
das Blut des Drachen.
Ja, irgendwie so, dass der das irgendwie riecht oder spürt oder was auch immer.
Aber was halt bedeuten würde, und ich bin nicht so ein großer Anhänger dieser Theorie, was aber auch bedeuten würde, dass es vielleicht auch Tyrion betrifft, weil der hatte doch auch diese Szene mit den beiden kleinen Drachen irgendwie in Meereen, wo er, weißt du, als die noch gefangen waren, wo er dann runtergegangen ist und die Drachen quasi befreit hat, die ja auch nur Sinn, also so richtig Sinn macht, die war ja sehr, sehr aufgeladen und die würde ja jetzt eigentlich dann nur noch Sinn machen, wenn Tyrion tatsächlich noch ein Targaryen ist. Was ich, aber, also, ich bin nicht so ein Fan davon.
Also, ich, diese Theorie habe ich ja auch schon gehört. Und wegen mir kann die irgendwann auch zustimmen, aber ich habe diese Szene damals jetzt nicht so krass gelesen wie die jetzt hier gerade, weil
ja,
also
eher
so.
Die ist sehr deutlich, ja.
Ja.
Aber gut, weil wir jetzt halt auch schon wissen, ne? Also
ja, genau. Wir
bei
sind
bei
jetzt
John
auch schon
wissen
wir
es halt genau. Ja.
Ich habe übrigens gerade, liebe Leute, jetzt gerade mein Telefon runtergefallen und hat dabei mit dem Kabel mein Mikrofon auch kurz runtergeworfen, also auf meinen Schoß. Also wenn ihr vor einer Minute ein Geräusch gehört habt, was Frieda jetzt nicht schneiden muss, weil ich sage, das war mein Mikrofon.
Du sorgst so gut für mich. Ja, aber also ich fand die Szene geil. Ich fand den Drachen, der sah Hammer aus. Ich mochte diese ganzen Kleinigkeiten wie diese Nickhaut, die sich beim Drachen so über das Auge schiebt, wie bei Katzen, weißt du?
Ja.
Bevor das Auge zugeht. Also es war eine ganz tolle Animation. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, wie Kit Harington das spielt, weil er ist meiner Meinung nach einfach kein extrem guter Schauspieler. Aber
witzigerweise habe ich da zum ersten Mal seit langer Zeit gesagt, ich finde, dass er das so spielt, dass ich ihm ansehe, also dass er so ganz ruhig ist, aber so wahnsinnige Angst hat. Ich fand das gut.
Okay.
Aber vielleicht ist es für mich auch einfach mal so eine Befreiung, ihn nicht so am Brooden zu sehen.
Ja. Ja, es ist ein bisschen wie er hatte ja diese eine sehr schöne Reaktion, wie die Drachen das erste Mal direkt über ihn hinweggeflogen sind.
Mhm.
Diese sehr, einmal sehr deutliche Reaktion. Es ist immer ganz cool, ihn mal mit einem anderen Gesichtsausdruck zu sehen. Mhm. Aber ansonsten ist ja für mich halt der Steven Seagal der des Game of Thrones Casts, weißt du, er hat so
ziemlich genau zwei Gesichter. Also was ich auch finde, ist, dass er ein relativ, also kein besonders tiefer Charakter ist, so, ne, weil er ja irgendwie er nölt einfach rum seit Folge 1, ist alles so mimimi. Aber den schlechten Schauspieler fand ich ihn bis jetzt nicht. Aber da bin ich ja sowieso.
Ich finde ihn auch nicht schlecht.
Nee, nee, ne? Aber ich weiß
also
schon,
ich finde ihn jetzt halt im Vergleich. Also es gibt halt, also mal, ich finde, man sieht hier in der Serie sehr, sehr deutlich die unterschiedlichen Fähigkeiten von Schauspielern, also wo die halt auch sind in ihrer Schauspielkarriere. Und es gibt halt so Naturtalente wie Maisie Williams, meinetwegen, die halt irgendwie von Anfang an ganz schön krass war für ein Mädchen ihres Alters und halt natürlich auch wächst über die ganze Zeit. Aber jetzt halt zum Beispiel Emilia Clarke ist jetzt auch keine Schauspielgöttin. Aber sie macht's halt gut und sie passt halt mega gut in die Rolle. Hm. Also es ist deswegen nicht schlecht, was sie machen. Es ist halt nur, du siehst bei anderen in kleineren Rollen halt oftmals viel mehr Nuancen. So, finde ich. Ja. Aber es ist also immer noch bei aller Kritik echt wirklich jammern auf hohem Niveau, ne? Also das ist immer noch alles geil. Es ist halt nur, wenn man dann so den direkten Vergleich manchmal in den gleichen Szenen mit anderen Schauspielern hat, dann fällt es halt ein bisschen auf.
Hm. Naja.
Oder halt mit einem extremen Drachen.
In der Szene sind sie beide sich auch einig darüber, dass es schwer ist, Anführer zu sein, weil man über Leichen gehen muss, um Stärke zu zeigen und nur aus einer Position der Stärke heraus sozusagen Dinge ändern kann. Also das ist so ihre Logik. Weil er sozusagen auch nicht so richtig weiß, was er davon halten soll, was sie gemacht hat. Aber sie erklärt ihm das. Und dann kommt noch mal kurz diese Durch-ins-Herz-Sache zur Sprache, was aber leider sehr convenient unterbrochen wird.
Ja, aber es ist gut, dass sie es anspricht und dass wir es auch sehen, dass sie es anspricht, weil irgendwann musste das ja mal jemand sagen.
Weil ich will auch unbedingt, dass er ihr das erzählt oder sie es erfährt und ich will so gern wissen, wie sie darauf reagiert, ob sie das gut oder schlecht findet. Also, weißt du?
Aber es ist halt auch schlau, dass er es erstmal nicht sagt, weil er kann halt irgendwie schlecht zu ihr sagen, pass auf, ich möchte, dass du mit mir an meiner Seite kämpfst gegen und also vom Tod wieder Auferstandene. Und ach übrigens, ich war vor einem Jahr auch noch tot. Also
weil, aber sie empfindet sich ja auch als Phönix, also als sozusagen
ja, aber ob sie das aber so. Ich bin mir da auch, also ich finde es schon ganz okay, dass er mit der Info noch vorsichtig ist. Hm. So. Also ja, ja. Das wäre so, ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis haben die dann bei Donner.
Das verstehe ich auch übrigens, aber ich bin halt einfach gespannt auf den Moment, wo sie es
ja, erfährt. Auf jeden Fall. Und der muss ja auch kommen. Also den bauen sie ja jetzt auch auf damit. Ja. Also das muss ja einfach passieren. Genau, ja. Aber es wird unterbrochen.
Von Jorah. Dani hat ihren Jorah wieder.
Zumindest Jorah hat endlich mal was Vernünftiges zu anziehen bekommen.
Ja, darüber haben sich alle im Internet gefreut.
Ach echt?
Ja, sehr sogar. weil Joanna ja auch schon festgestellt hat, dass er tatsächlich 6 Staffeln lang das gleiche Oberteil anhatte. Und es wurde nicht sauberer.
Nee.
Ja.
Nee.
Und ja, also es ist eine kurze emotionale Szene. Danny freut sich, dass er wieder da ist. Und das war es dann auch erstmal. Und dann sind wir in den Raben. Oder Krähen? Ja. Nee, Raben.
Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich die Szene gut gelöst fand mit Jorah. Ja. Also, das war emotional. Und es war gleichzeitig hat es aber auch zumindest mal so einen Punkt aufgeworfen, irgendwie Jorah guckt John an und stellt fest, ach na toll, jetzt
ach
ist
so,
hier
ja?
So einer.
Jetzt hatte ich gar nicht das Gefühl.
Ja,
ich hatte eher so das
der
Gefühl,
erste Blickwechsel zwischen den beiden war so ein bisschen so.
Ja, ich hatte eher so das Gefühl, also klar, dass Jorah so guckt, ja, aber nicht
ja,
John.
Ja. Ja, ja.
Weil nee, bei John Jorah. Hatte ich erst das Gefühl, du bist der Sohn, von dem nicht so gut geredet wird. Weil Mormont hat ihm ja die Geschichte erzählt.
Ja, ja.
Und das dachte ich also bei John, aber dann glaube ich, ist mittlerweile auch alles, was Mormont heißt, mögen wir. So. Also
ja.
Ich glaube, da ist John auch jetzt nicht besonders. Aber ja, klar, das Jorah so, aha, ist das jetzt der neue oder was? Der neue Dario? Was ist hier los? Wer ist das alles?
Bin ich mal ein Jahr weg, ey.
Nee, aber
ich habe auch keine
Jahr
Ahnung, wie lange er weg war.
Ja, genau. Da habe ich schon mir was Hübsches neu angezogen und nichts ist.
Friendzone forever.
Ja. Aber das ist halt, da muss der Jorah durch für immer.
Ja.
Aber für
naja,
immer.
Naja, wer weiß, wie lange noch.
Wollte ich gerade sagen, für immer ist ja in seinem Fall vielleicht auch nicht mehr so lang. So, jetzt
so,
sind wir bei den Raben, genau, die fliegen über Eastwatch by the Sea, da sehen wir das auch nochmal schön, das sehen wir ja später nochmal, aber hat man schon mal so eine kleine Ahnung.
Sieht geil aus, finde ich.
Genau, und dann sehen wir halt das, was nicht so gut ist. Und zwar relativ viele Jungs und Mädels auf dem Weg zur Mauer. Wobei ich auch mittlerweile das Gefühl habe, aber das ist halt so unklar mit den Visionen und hin und her und so, dass die schon seit 6 Jahren einfach laufen.
Na, ist aber auch weit, ne? Und die laufen ja sehr langsam.
Das stimmt. Also, hier fällt mir gerade ein, hat sich Nils jetzt auch wieder gemeldet.
Ja.
Wo sind denn die Riesen? Da waren doch immer Riesen. Was ist mit den Riesen los? Also Riesen scheint ihn noch zu beschäftigen. Sehr mal gut zu wissen, er hat ja auch bald Geburtstag.
Er ist halt dann immer noch, ist ja dann immer auch noch nicht ganz klar, ob diese Riesenvision tatsächlich nicht vielleicht doch eine Zukunftsvision war, also ne, wo wir das gesehen haben.
Genau.
Ob das nicht vielleicht, oder eine Vergangenheitsvision oder was auch immer. Also das ist ja, dass das jetzt hier gerade Gegenwart ist, da sind wir uns, glaube ich, klar.
Ja. Ja, das glaube ich auch, dass wir gerade in der Gegenwart sind. Und dann hat natürlich wieder Auswirkungen, was Bran eben, dass er sich hat anfassen lassen. Nicht mit fremden Männern ins Auto.
Ich habe leider gerade von dem, was du gesagt hast, gar nichts gehört. Sorry.
Ich habe gesagt, und da hat sich jetzt das Problem wieder gezeigt, dass Bran sich hat anfassen lassen.
Ja.
Weil der Night's King ihn gesehen hat.
Ja. Naja, aber dann sieht er ihn halt, ne?
Ja, in dem Fall ist er tatsächlich Wurst.
Also, ich glaube, da geht der Night King ja jetzt auch von aus.
Na, ich weiß zum Beispiel nicht, also ob der Night King sozusagen nur sieht, dass das Bran ist, also sozusagen sieht, dass er beobachtet wird, oder ob der Night King jetzt auch weiß, dass Bran weiß.
Hm.
Weißt du, dass der sich jetzt mit ihm in diesen Visionen treffen kann? Zum Kaffee.
Ey, keine Ahnung, ich habe das noch nicht so ganz durchblickt, und ich glaube, dafür haben wir auch nicht genug Infos. Genauso wie diese Sache, ob dadurch, dass Bran durch die Mauer durch ist, jetzt der Schutz der Mauer fällt, das ist halt eine sehr oft besprochene Theorie, so im Fandom. Aber ich bin mir da noch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob derselbe Zauber, der die Mauer schützt, auch, also der ist, der den Baum geschützt hat und deswegen Brands durchgehen jetzt bedeutet, dass der, also, ach, ich bin mir da noch nicht so, ob das jetzt unbedingt deswegen so sein muss, weiß ich nicht. Weil warum sollten die sonst denn nach Eastwatch, da hätten die auch einfach nach Castle Black gehen können.
Aber dann frage ich mich, warum sie nicht schon vor 1000 Jahren nach Eastwatch, also ich meine.
Ja, stimmt auch. Na, also ich glaube schon, dass
Die Magie der Mauer schon auch irgendwie, also ich sag mal so, dass die nicht so ist, dass sie sich trotzdem in ein Boot setzen und einmal kurz draußen rumsegeln, also paddeln können. Aber du hast natürlich recht, also zum Beispiel könnte man sich auch vorstellen, dass die White Walker zum Beispiel nicht ins Wasser können oder so. Und jetzt ist das aber zugefroren oder was weiß ich.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube auch noch nicht, dass wir jetzt sehen werden, also wahrscheinlich diese Staffel noch nicht sehen werden, wie die Mauer
kann vielleicht
umgehen
so der Cliffhanger sein.
Ja.
Ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
Dass
sie dann so in der letzten Folge da durchbrechen oder sowas.
Ja.
Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Ich halte es nur für eine Theorie, die zumindest, wenn es dann passiert, für mich Sinn machen würde.
Hm. Ja.
Aber es kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie die Junggesellengruppe Scheiße baut oder so und deswegen die mitbringt. Vielleicht, wenn man einholt, können alle durch. Who knows? Obwohl es war ja schon einer durch. Ach, Kinder.
War schon einer durch?
Ne, Mormont hat doch einer angegriffen.
Ach so. Ja, stimmt. Die waren ja schon in Castle Black, stimmt. Mhm. Aber es war nur ein White, also vielleicht
ja, klar,
kein White
Walker. Der ist ja auch erst quasi umgewandelt worden, weil den haben sie tot rübergebracht und ist halt aufgewacht. Aber trotzdem war der halt jenseits der Mauer, also es geht, ne?
Ja.
Vielleicht geht's da auch bei dieser Magie nur um den Night King und die anderen haben einfach
oder die
bisher
White Walker.
Kein, also die,
ja, und nicht die Whites.
Ja, genau,
also,
weil vielleicht gehen die Whites, würden allein gar nicht hinfinden, die haben bei denen ein ganz anderes Problem. Keine Ahnung, die laufen immer im Kreis und so. Deswegen sind die seit 1000 Jahren nicht über die Mauer. Wer weiß, ja. Also, okay. Nächstes hin.
Ja, bitte.
Wir sind jetzt da, wo wir auch her ausstrahlen, in der Zitadelle.
Mhm.
Und die alten weißen Männer beschließen, wie immer, nichts Gutes.
Ja, gar nichts. Die sitzen mal wieder nur da und unterhalten sich über alte Zeiten und kannst dich an den noch erinnern?
Ja, genau. Yeah, oh. Der war doch schon immer so ein bisschen.
Ich verstehe Sams Frust total. Alter,
ja, ich
Vater,
auch.
Gehen die mir auf die Ketten. Ich habe immer noch so, also irgendwie die Hoffnung, dass die irgendwann noch mal was machen. Aber ansonsten ist es echt deprimierend.
Ja, der Erdmeister wird uns ja zumindest als jetzt nicht so ein also durchgehend ablehnender Typ. Also der ist ja schon schlau und ich glaube, dass der auch ein bisschen mehr ernst nimmt, als das Sam gegenüber so durchblicken lässt. Aber natürlich, ich verstehe auch einige seiner Argumente, ne, dass man natürlich nach 1000 Jahren sagt, warum soll es denn genau jetzt nicht halten? Also so, weißt du, was ich meine? Dass das so eine erste Emotion ist, weil, wie wir ja auch wissen, man glaubt ja auch immer eher das, was man glauben will. Und die natürlich auch, er natürlich auch abwiegt, okay, versetze ich jetzt alle in Panik, gerade wo auch Krieg ist oder so, ne, also dass man das so ein bisschen abwiegt. Aber natürlich ist es wahnsinnig frustrierend, auch aus unserer Perspektive, weil wir nun jetzt seit 7 Jahren wissen, dass es einfach, und für Sam ist es natürlich auch wahnsinnig frustrierend, aber dann auch wieder, denke ich, aus der Perspektive von den alten Männern, da ist jetzt dieser jüngste Typ, der da jetzt seit ein paar Wochen da ist, dass man denen jetzt auch erstmal nicht sofort alles glaubt. Aber ich verstehe Sam's Move, also dass er dann sagt, so, jetzt reicht's. Jetzt nehme ich mir eine random Papyrus-Rolle und ein paar Bücher und los geht's.
Aber da kommen wir ja vorher noch, ist die Szene mit Gilly hier schon?
Warte. Nee.
Nee, kommt später.
Jetzt kommt erst Tyrion und Varys.
Ja.
Das finde ich irgendwie ein gutes Buddy-Gespräch, so auf gleicher Augenhöhe, so ein du, mir liegt da was auf dem Herzen, wollen wir heute Abend einen trinken gehen, aka wir sitzen im kalten, leeren Thronsaal rum und
ja. So. Ich finde es auch total wichtig für die Geschwindigkeit der ganzen Staffel, dass solche Szenen immer wieder, dass dafür immer wieder Zeit ist, weißt du, weil die ist sehr schnell und ich kann irgendwie so ein bisschen die Leute verstehen, die sagen so, boah, es passiert einfach so viel, so schnell, die haben so an der Geschwindigkeit gedreht.
Ich bin auch
haben
die
sie,
Leute.
Glaube ich, nicht. Ja, ich empfinde es halt als fast zwangsläufig.
Klar, es macht mir auch Spaß und ich verstehe es auch, aber ich finde es halt trotzdem auch.
Es ist, ne, ich glaube, es liegt aber an uns als Zuschauer und also gerade als so sehr super konzentrierte, wir nehmen alles auseinander und bewerten alles und plotten uns selber irgendwie zusammen, wie das funktioniert und wie das alles ausgeht, weißt du? Und dann kommen einem halt die Auflösungen oder der Takt der Auflösungen von Sachen, auf die wir jetzt seit 7 Jahren warten, irgendwie halt sehr, sehr, sehr schnell und sehr gehäuft vor. Aber das ist halt, wurde es halt gemacht, weißt du? Ja. Also so wurde es halt aufgebaut. Die ganzen Staffeln wurden so viele Sachen schon quasi vorbereitet und immer wieder irgendwelche neuen Sachen angefangen und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo es alles zusammenkommt und es ist eigentlich nur folgerichtig, dass halt das in der sich für uns wie eine größere Geschwindigkeit anfühlen muss, weißt du? So.
Ja, und ich stimme dir nicht so ganz zu. Also ich sehe es nicht so. Aber ich habe sozusagen damit auch meinen Frieden gemacht, weil ich schon verstehe, was es will. Also so, ne?
Dafür mag ich halt aber diese kleinen Szenen, die halt immer wieder das Tempo so ein bisschen rausnehmen, weißt du? Weil die gibt's halt noch, dafür ist halt noch Zeit.
Und apropos Zeit. An der Szene, wir haben halt noch nicht mal die Hälfte der Folge, deswegen. An der Szene finde ich so super, dass die beiden einfach mal miteinander quatschen. Also, dass wir sozusagen in der Entwicklung von diesem Buddy-Team so weit sind, dass die total offen einfach miteinander reden können. Das ist kein, okay, was erzähle ich ihm, was erzähle ich ihm nicht, was halte ich zurück, was kann ich ihm anvertrauen. Also Tyrion kann ihm anvertrauen, dass er besorgt ist. Varys kann ihm anvertrauen, dass er den Brief natürlich gelesen hat. So. Und dass die einfach so, also die beiden haben jetzt sozusagen, also die sind jetzt füreinander so der Gesprächsbuddy so. Und das finde ich irgendwie total schön. Also ich fühle mich so wohl mit den beiden, weil ich nicht so angespannt bin, oh Gott, was ist dein Game, warum erzählt er ihm das nicht und so, weißt du?
Ich bin immer noch so ein bisschen bei Varys ein bisschen angespannt, weil
ich auch so im großen Game, aber jetzt in diesen kleinen Szenen so, weißt du, glaube ich schon, dass der in dem Moment sozusagen einfach so sagt, was er sagt. Also was jetzt der große Plan ist, so dass, weil er jetzt ja auch gerade genau wie Tyrion in der Szene besprechen sie ja auch, dass man auch als Hand, auch wenn man die Entscheidung nicht ausführt, auch Verantwortung hat und auch eigentlich nicht alles durchgehen lassen sollte sozusagen. Dass er da allgemein vielleicht noch einen anderen Plan hat oder entwickelt oder wie auch immer. Aber jetzt zumindest so in diesen Momenten ist er ja einfach so, boah, findest du nicht auch? Ja, scheiß Tag. Genau, aber also im Prinzip reden sie über den Brief, der an John geschickt wird.
Ja.
Genau. Was steht da nochmal drin? Warum habe ich das mir nicht
aufgeschrieben? Na, dass Bran sagt, dass er die, ja, genau, dass er das sieht, dass die auf Eastwatch zulaufen.
Genau, stimmt. Der gleiche Brief, der auch an die Zitadelle ging, natürlich. Und das, dann sitzen sie sozusagen in der nächsten Szene, wird auch im Kriegsraum an unserem tollen Tisch gesessen.
Ja.
Und was da besprochen wird, quasi, und die, also was da beschlossen wird, so, der Plan, den check ich nicht. Also ich check den auf einer Ebene, aber auf einer anderen irgendwie gar nicht. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie sie darauf kommen und warum das jetzt die beste Idee sein soll und so. Also irgendwie check ich diesen Plan nicht. Der kommt mir so vor wie, okay, wir müssen uns jetzt schnell was einfallen lassen, dass die alle wieder in Norden müssen.
Ja, also.
Weißt du, was ich meine irgendwie? Pass auf, wir holen jetzt mal einen und zeigen ihr den. Ich finde das so komisch.
Also irgendwie so, hä? Naja, also ich fand's in der Szene nicht so unlogisch. Ich finde es tatsächlich aber schwer, jetzt nochmal so hervorzuholen, und das macht, also dann haben sie es uns nicht gut genug erzählt, weißt du? Mhm. Also in der Szene fand ich es nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt im Nachhinein Schwierigkeiten habe, das irgendwie schlüssig zu erklären, dann hat die Serie das vielleicht nicht gut genug erklärt. Aber sie haben halt das Problem, John sagt, okay, wir müssen da was machen. Die kommen, die sind auf dem Weg.
Genau, aber und ich so muss dahin und ich muss wieder in den Norden, deswegen so. Das verstehe ich total, aber diese Idee.
Er will ja nicht alleine. Er will ja eigentlich, dass alle mitkommen.
Genau.
So. Und er will, dass quasi ganz Westeros kämpft, weil das wird nicht reichen, was er da hat. Und es reicht auch nicht, wenn Dany mit ihrem Drachen, die sowieso noch nicht so weit ist, weil sie sagt, ich hab hier noch einen Thron, wo ich bei muss.
Genau, und sie sagt halt, wenn ich hier weggehe, dann kommt die sofort her und übernimmt hier alles.
Ja. Und deswegen suchen sie halt nach einem Ausweg, der es möglicherweise schafft, die quasi so einen Pauseknopf zu drücken für die Kriege, die Dany da gerade ausfechten muss, damit sie halt erstmal sich da oben drum kümmern können. So verstehe ich das. Also weißt du,
ich verstehe das schon nach einer Möglichkeit. Aber ich finde es trotzdem, hast du nicht auch so das Gefühl, dass es sich irgendwie komisch anfühlt? Also irgendwie, ich kann es auch nicht
halt
so richtig
nicht so,
erklären.
Als könnte, ja, es wirkt halt so nicht so, als klappt es.
Ja,
also das ist
genau.
Halt so.
Okay, ihr wollt da jetzt hoch. Wollt euch
Ich sehe halt auch
holen.
Die Alternative nicht. Hm. Ich weißt du, also ich finde es halt von daher schlüssig, ich fand es in dem Moment schlüssig, weil ich gedacht habe, okay, das ist tatsächlich die einzige Chance, die sie haben, ist den Leuten zu zeigen, das ist das, was auf euch wartet, also was uns da erwartet. Da, wo der herkommt, da sind noch 250.000 andere. Hm. Und ihr könnt ja gerne euer kleines Westeros-Schachspiel machen, aber da oben kommt gerade ein Schneewald.
Also ich glaube, was mich daran so ein bisschen stört, jetzt wenn ich mal so in mich reinfühle, ist, dass es mir jetzt quasi zu schnell geht von Daenerys glaubt es nicht bis hin zu okay, holt mal sein, ich bin bereit, hier alles abzubrechen und mit euch dahin zu gehen. Also wenn immer voraussetzt, wir kriegen Cersei irgendwie kurz zur Ruhe, so, ne? Ich glaube, das ging mir zu schnell, aber vielleicht bin ich auch langsam.
Ich glaube auch nicht, dass Daenerys bereit ist, alles sofort abzubrechen. Sie sagt halt, okay, ich habe mein Problem ist Cersei, und wenn ihr Cersei davon überzeugt kriegt, dann habe ich ja hier gerade kein Problem. Da muss ich nicht, also, ne, so.
Ja, naja, aber das dann hat sie immer noch nicht den Thron, sondern Cersei kämpft nur nicht gegen sie in dem Moment. Aber
ja,
gut.
Das, wie gesagt, so. Das ist so ein Pause-Button für den Krieg.
Und dann ist halt natürlich die Idee auch, finde ich, wahnsinnig unpraktikabel, dass sie jetzt da hochfahren, dass alle hoffen, dass sie auch überleben und einen mit zurückbringen können. So, und dann haben sie halt einen in King's Landing sozusagen. Und dann sehe ich halt immer noch nicht, was, wenn Cersei einen sieht, ihr klar wird, was die Gefahr ist. Also so, irgendwie fühlte sich das für mich so ein bisschen so schnell an. Aber es ist echt nur ein Gefühl, und wir müssen jetzt quasi auch nicht, also ich finde es
ja
gut,
aber ich weiß,
weil die
was
Dinge,
du meinst.
die deswegen,
auch nicht so ganz.
Weil die Dinge, die deswegen passieren, gefallen mir auch alle, und ich habe ja voll Bock, dass die da oben sind, dass wir endlich mal ein bisschen mit den White Walkern in Berührung kommen, ne? Also was da jetzt bei rauskommt, finde ich super, deswegen beschwere ich mich jetzt auch nur kurz. Aber als sie da alle saßen und diesen Plan erklärt haben, dachte ich kurz so, was? Wie? Hä? Warum? Hä?
So. Ja, es ist nicht so.
Irgendwie fühlte sich nicht so flüssig an. Vielleicht ist das so, vielleicht die beste
Beschreibung. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem des Tempos. Also.
Ja, genau. Deswegen meinte ich ja auch. Also, ich fühle mich dann manchmal so von einigen Dingen überrumpelt und hatte noch keine Zeit, mich in die reinzufühlen.
Ja, das stimmt. Da hätte, insgesamt hätte vielleicht eine Folge mehr der ganzen Staffel ganz gut getan. Ich würde mal schätzen, dass wir so eine Folge mehr gebraucht hätten, um noch ein paar Sachen mehr, weißt du, was passieren mit den Leuten, passiert halt so viel innere Sachen, die sich ändern, gar nicht mal so die einzelnen Handlungen und die Leute, die sich alle wieder treffen und die irgendwas erleben, sondern das, was in den Charakteren passiert, da fehlt uns, also da, die Zeitsprünge sind ja okay, finde ich, für die Handlung sind die okay, die machen es uns halt nur so schwer, das Innenleben der Charaktere komplett nachzufühlen. Weißt du? Und so Entscheidungsfindungen irgendwie wirken sehr, sehr schnell, weil wir halt die ganze Zeit dazwischen nicht sehen.
Ja, ja, und genau, also so, wenn Leute ihre Meinung ändern, wirkt das manchmal sehr schnell. Aber ja, wie gesagt, also das ist jetzt der Plan. Cersei quasi im Prinzip ein Souvenir aus dem Norden zu zeigen, mitzubringen. Und die nächste Szene mochte ich auch gar nicht, aber im Sinne von, ich will das nicht.
Okay.
Ist Sansa und Arya.
Ach ja.
Und das macht mich irgendwie auch fertig, also, dass das sozusagen so schnell geht, dass die schon so Beef haben.
Naja, also, die sind halt immer noch da. Ich find's fast logischer, als wenn sie jetzt auf einmal Best Buddies werden, weißt du?
Absolut, also, stimme ich dir zu. Das würde mir auch nicht gefallen, wenn die jetzt sozusagen so plötzlich ist so alles super dicke und wir sind hier die Geilsten,
ja,
und so.
Aber es macht einen halt unruhig. Also,
ja, und da ist Arya halt eine große Gefahr drin. Arya ist auch so dark irgendwie in dem Moment. Aber sie ist natürlich auch viel härter und so lebenshärter geworden, ne? Also, dass sie einfach auch niemandem vertraut.
Ja,
auch. Und wie sie so krass damit konfrontiert, ist halt auch echt krass. So.
Ja.
Und dass das halt so schnell geht, ne? Also das ist jetzt vielleicht auch wieder was, wo vielleicht noch eine Folge mehr gut getan hätte, dass man so das sich so langsam aufbaut oder so. Aber das ist jetzt quasi eine Szene und danach kommt Arya zu ihr und sagt, na, Mäuschen, willst du hier alles für dich oder was?
Ja. Ja.
Und man ist so, aber ihr habt euch doch gerade noch gedrückt.
Ja, was ist, also irgendwie ist es halt, also es wäre halt schön, wenn es anders wäre, aber es ist halt eigentlich folgerichtig. Also sie
aber
sind
meinst
halt,
du,
wer sie sind
du, Sansa,
und ihre Beziehung ist halt.
Meinst du, Arya hat recht?
Nee. Ich glaube, da liegt Arya falsch. Ich weiß nicht, vielleicht wünsche ich es mir auch nur.
Ich glaube aber auch.
Aber
also so wie ich zumindest Sansa, wie sie mir jetzt in den letzten 2 Jahren gezeigt wurde. Also wenn
ja,
das
es
stimmt.
Es gab aber auch wieder so, ja, aber es ist schon auch irgendwie in Sansa drin, weil es gab ja schon so ein paar Sachen, wo Sansa Sachen gemacht hat, die nicht, also die irgendwie weird gewirkt haben, wie zum Beispiel,
und so, ne?
Ja, und Battle of the Bastards nicht Jon einzuweihen in dem Plan, dass das Vale dazukommt. Weißt du, das war halt auch so ein bisschen, warum macht sie da so ihr eigenes Ding auf? Da sind völlig wahrscheinlich unnötig einfach Leute bei draufgegangen und John hätte bei draufgehen können, unnötigerweise. Wenn sie einfach so viel mehr Power haben eigentlich.
Also du meinst, dass sie es vielleicht auch unbewusst will?
Ja, ich glaube nicht, dass sie den Thron unbedingt will. Ich glaube aber, dass da irgendwas in ihr, also irgendwie so eine gewisse, Sie steht, glaube ich, ein bisschen auf Macht und auf Entscheidungen treffen und so. Das ist schon ihr Ding. Und
ja, ja,
also
Arya meint ja, du
mochtest
schon immer schöne Dinge, weil sie sozusagen, da sagt sie ja in der Szene, du mochtest schon immer schöne Dinge, weil sie dir das Gefühl von Macht gegeben haben. Weil sie ja so komisch anmerkt, so, ist ja hier das Zimmer von unseren Eltern.
Ja. Das ist, und da gab es ja vorher, glaube ich, auch eine Szene, wo Sansa zu Jon gesagt hat, solltest du nicht in den Zimmern irgendwie schlafen oder so. Das kam ja vorher auch schon mal auf. Es ist, ich glaube, dass Arias Härte, dass sie damit falsch liegt, also zu irgendwie Sansa zu unterstellen, dass sie halt sowieso ein doppeltes Spiel spielt quasi und eigentlich nur den Thron will. Aber es ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, so.
Ich glaube,
also,
sie unterstellt es jetzt nicht per se, aber sie stellt es halt mal so in den Raum und also sie sagt ja auch so ein bisschen. Ich glaube, du hast es, also eigentlich sagt sie ja, was du auch gesagt hast, so, du hast es in dir so und du willst es dir vielleicht auch nicht eingestehen, aber gib mal zu, du denkst ja auch daran. Also
ja.
Ich glaube, sie unterstellt ihr auch nicht unbedingt ein böswilliges, bewusstes Spiel.
Meinst du, will sie eher darauf stoßen, dass sie,
dass sie sich darüber bewusst wird, so ein bisschen.
Mhm.
Also, dass sie natürlich, sie macht das auf eine sehr provokante Art, aber schon so ein bisschen, du denkst doch gerade dran. Also so, ne?
Ja, das stimmt, ja. Ach, eigentlich gut gemacht, die Szene.
Ja, aber trotzdem hat es mich traurig gemacht.
Ja, ein bisschen.
Aber jetzt kommt Tyrion. Der übrigens, ist wahrscheinlich nur das Licht, aber für mich in der ersten Staffel blond, dann dunkelhaarig und diese Staffel irgendwie rothaarig ist.
Ja, das stimmt.
Und der kommt mit Davos gerade. Ach, da fällt mir auch ein, da hat Nils sich vorhin auch kurz eingeklinkt, als sie in dem Kriegsraum standen und so, ja, und wie kommen wir jetzt nach King's Landing und alle gucken Davos an und ich musste lachen. Und dann meinte ich, ja, das ist ein alter, ist ein ehemaliger Schmuggler und Nils, okay, alles klar. Ja, schmuggeln sie sich sozusagen rein und
im Tageslicht. Ungefähr 12 Uhr mittags.
Ja, super schlau.
Warum?
Klassische Schmugglerschlauheit.
Ja.
Aber irgendwie fährt Davos so ein bisschen so eine Unauffälligkeit durch Auffälligkeiten-Nummer. Aber tatsächlich hätten sie sich irgendwas überlegen können wie Tyrion setzt doch mal eine Kapuze auf oder
irgendwas, ne?
Rasier den Bart oder keine irgendwas, ne? Aber wirklich, er geht einfach als Tyrion nach King's Landing.
Sonst nicht wirklich so ganz durchdacht so richtig.
Ja, und die nächste Szene ist Bronn, Jamie und Tyrion. Wie lange haben die sich nicht gesehen, ne? Seit Tyrion Tywin ermordet hat?
Ja.
Da haben die sich ziemlich kurz genau vorher da hat Jamie ihn ja aus der Zelle geholt und dachte, dass er abhaut und dann ist er doch noch zu Tywin, ne? So war das.
Ja, ja, genau. Deswegen fühlt sich ja Jamie auch von Tyrion so hintergangen.
Ja. Wobei er auch erfahren hat, dass er nicht Joffrey umgebracht hat, deswegen jetzt irgendwie so ein bisschen schon, also nicht weicher ist, aber schon so ein bisschen, weil ja dadurch überhaupt erst dieser ganze Trial entstanden ist, ne?
Ja, ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich mit Jamie mehr gemacht hat, aber er ist immer noch sauer. Ich fand die Szene übrigens super mit den beiden, wie Tyrion wirklich so eine herzergreifende Rede anfängt. Und man eigentlich wirklich so gebannt ist und ihm diese Emotionalität irgendwie gerade so voll in sich aufnimmt und Jamie dann so, halt die Fresse.
Ja, weil man so gehofft hat, dass Jamie sozusagen, also dass das Ende dieser Szene ist, dass Jamie das versteht oder so.
Ja, ja. Das ist einfach so, Jamies Reaktion ist halt so geil. Fresse. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber das ist auch völlig egal, weil er fährt ihm einfach mega in die Parade.
Ja. Ja, na, Jamie ist halt natürlich auch krass hin und her gerissen. Also so, das ist halt für den ist halt echt gerade das Leben richtig stressig. Also so, weil die Frau, die er liebt, hat halt einen Vollschatten so und will am liebsten alle Leute verbrennen. Und sein Bruder liebt er auch, aber der hat seinen Vater umgebracht. Das ist so viele Emotionen. Das ist auch wirklich. Und wir überlegen, ob wir irgendwie öfter mal einen Spa-Urlaub machen müssen, ne? Aber Jamie hätte auch mal so ein richtig fettes Wochenende in Legoland verdient.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Naja, aber was passiert quasi in der Szene?
Du bist die Inhaltschefin.
Ja, ich guck gerade.
Ich war leider echt, ich war bei der Folge gerade, ich hatte so Rückenschmerzen, dass ich ein bisschen auf Tabletten war.
Ja, im Prinzip, ne, kurzes Bruder so, Dinge-Ringe-Ding und wie heißt das? Tyrion will Jamie überreden, dass Cersei und Daenerys sich mal treffen. Im Prinzip.
Ja.
Und dass es um eine wichtige Sache geht und um Friedensverhandlungen. Und dann sagt Jamie, du glaubst doch nicht, dass Cersei irgendwie das Knie beugt. Danke nochmal. Tyrion sagt, nee, darum geht's nicht, zumindest im Moment. Und dann gibt's irgendwie ein sehr aufgeregtes Staring. Und die nächste Szene ist dann schon Gendry!
Das ist so ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin so froh. Wirklich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, Gendry wiederzusehen.
Ich musste einfach laut lachen vor Freude. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich irgendwie für die Story und für alles so gut finde, dass er wieder da ist oder dass ich irgendwie das so...
Das finde ich, das
fühlt,
schwierig
das fühlt sich wie dieser Plan für mich so ein bisschen, wie man so sagt, Schuhhorn an. Also so, komm, den müssen wir jetzt, das ist so. Aber ja, trotzdem habe ich auf meine Schenkel geklopft und laut gelacht, dass Gendry wieder da ist.
Ja.
Oder offensichtlich einfach direkt wieder dahin gepaddelt ist, wo er herkam und gesagt.
Ja, ich glaube, das war sogar was Davos ihm gesagt hat, was ich auch völlig vergessen hatte.
Ja. Na klar, deswegen geht er auch da jetzt direkt wieder hin, ne? Ansonsten wäre es ja auch keine Käse, dass er sofort weiß, wo er ist.
Ja,
aber
genau.
Ich finde es nicht fair, dass Davos das all die Jahre wusste oder vermutet hat und uns nicht gesagt hat.
Ja, das hätte ruhig mal. Ja. Aber ich verstehe nicht so hundertprozentig, was Davos Motivation ist, Gendry da rauszuholen, zurückzuholen. Entweder hat er wirklich einen Softspot für den Jungen und hat Angst, dass King's Landing abgefackelt wird und will ihn da wegholen, weil er weiß überhaupt nicht, was aus Gendry geworden ist. Er weiß nicht. Oder er sagt halt, nee, Moment, das ist ein Baratheon. Den müssen wir, das ist der letzte seiner Art. Den müssen wir.
Na, in der Szene, also sagt er ja halten? So ein bisschen, warum er ihn da rausholt.
Warum?
Also, sie reden halt kurz darüber, so, ja, du hattest recht, was du mir gesagt hast, vor den Augen der Königin mich zu verstecken, ist am, sozusagen am, weil da sucht sie mich nicht, so.
Ja.
Und Davos sagt aber auch, ja, aber hier wird's halt nicht immer sicher sein, also das ist mir einfach, das ist einfach zu heiß hier für dich. Und ich glaube, also das sagt er ihm halt und deswegen holt er ihn, weil er, also weil er ja eh Männer braucht, ne, und dann kann ich auch den Jungen, wenn ich eh schon mal hier bin, komm.
Ja, also so richtig, ich find's nicht so ganz schlüssig. Also sie haben
sind wir mal ehrlich, wir Alter, wären alle Vater. Auch normal eingeschlafen, wenn Gendry nie wieder aufgetaucht wäre. Also
ja. Hier geht gerade irgendwie übrigens im Hintergrund eine große Katzenkampfszene ab. Falls
man
ich
hört,
gleich jetzt
ich find's
laut
total lustig.
Das ist echt ein bisschen anstrengend. Sorry, das werde ich wahrscheinlich nicht rausnehmen können. Falls ihr euch wundert, sind Katzen. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber ich freue mich viel zu sehr, als dass ich das irgendwie kritisieren will, weißt du? Hm. Ich habe mich echt einfach gefreut und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich möchte wirklich gerne Arya und Gendry nochmal in einer Szene sehen. Ja. Einfach nur, weil ich wissen will, was da passiert.
Das könnte dann doch nochmal ihr Herz erweichen.
Ja,
obwohl Hotpie hat es auch nicht geschafft.
Ja, aber Hotpie ist nicht Gendry. Gendry und Arya war immer irgendwie ein besonderes Ding. Sie war halt noch sehr, sehr jung, wenn sie älter gewesen wäre, weiß ich nicht, aber das war irgendwie sowas Besonderes mit den beiden.
Ja.
Worüber ich sehr lachen musste, ist, dass Davos irgendwie quasi wirklich für den Zuschauer mit der Faust durch die vierte Wall irgendwie sagt, ich dachte, du ruderst immer noch irgendwo.
Ja, total. Das ist, was ja auch totaler Käse ist, wenn er ihn dahin geschickt hat.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich wirklich für uns gewesen.
Ja.
Ja, und Gendry ist ja quasi, also es gibt ja auch, also nicht nur, dass Gendry so plötzlich wieder auftaucht und ja auch gefühlte 10 Minuten später im Norden ist, sondern, also dass man hatte, okay, den hatten wir 6 Jahre nicht, jetzt ist er hier und da, sondern auch noch, dass auch die Szene, wo er quasi in Anführungsstrichen überredet werden soll, mitzukommen, die schnellste aller Zeiten ist, weil Gendry nimmt die Tasche von der Wand und sagt, ich war schon immer bereit, los geht's. Quasi alles ist
aber
schnell.
Aber ist halt cool.
Das war halt so lustig. Und dachte ich, habe ich so überlegt, ob er jeden Morgen die Tasche packt mit unterwegs Sachen in der Hoffnung, heute ist es soweit. Heute geht's los. Ich brauche dann
heute
nur die Tasche von der Wand. Genau.
Ja, aber der hat sich irgendwie immer darauf vorbereitet. Ich meine, der kriegt ja auch mit, was passiert um ihn rum.
Ja, ja, klar.
Und ich glaube, der hat sich immer darauf vorbereitet, dass
gerade
irgendwann der Punkt kommt, wo er
entweder...
Gerade als
Waffenschmied kriegt man's ja auch sehr gut mit. Genau. Und dann gehen die beiden runter und dann kommen Wachen. Natürlich, obwohl Davos sagt, hier kommt so gut wie nie einer lang, wegen der Treppe. Aber natürlich kommt genau in dem Moment dann doch. Dann besticht
der eine
er
von
sie.
Den,
ja?
Der eine von den Wachen ist übrigens derselbe Schauspieler, der Ned in diesem Theaterstück gespielt hat, was Arya sich angeguckt hat. Was ich sehr lustig finde. Das habe ich aber, das ist irgendeine Info von Joanna, glaube ich, aus ihren Artikeln. Fand ich sehr amüsant.
Ja. Naja, und also Davos ist auch wie ein guter alter Schmuggler vorbereitet. Der hat Geld dabei, er hat eklige Sachen im Boot, die man nicht genau untersuchen will. Und aber leider, wie es TV-Serien und
gegorene
so,
Krabben sind das, ne?
Ja, ne, wie heißt das? Nicht gegoren, sondern fermentiert.
Fermentiert, ja. Ja, aber was aber so auf jeden Fall ein Aphrodisiakum ist oder irgendwie so ein Viagra-Ersatz, wenn ich das richtig verstanden habe.
Na, oder er behauptet zumindest.
Ja, ja, genau.
Und sie wollen dann natürlich direkt mal los und wenn wir schon so was umsonst kriegen, Hallöchen.
Mhm.
Aber wie eben jede Serie und jeder Film gibt's auch da ein furchtbar schlechtes Timing. Und Tyrion als Tyrion verkleidet, als der gesuchteste Zwerg aller Zeiten, kommt die Treppe runter, dupdidu im Sonnenschein, goldlöckig und denkt sich so, wieso soll mich jemand erkennen? Was aber ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, dann auch kein größeres Problem ist, weil Gendry seinen Hammer dabei hat.
Ja, ich finde das sehr cool, dass Gendry sich tatsächlich irgendwie auch wahrscheinlich mit Absicht für die Waffe seines Vaters entschieden hat. Das ist irgendwie, das ist halt sehr, sehr cool.
Ja,
weil
total.
Weil der Hammer, ja, Ja, natürlich. Also so nur mit seiner im Bewusstsein seiner Identität und so. Der lebt es halt jetzt.
Ja, total.
Der lebt halt jetzt die Rolle als letzter Baratheon.
Aber Gendry hat sich auch ganz schön verändert. Der ist ja viel frecher und schnippischer geworden, als er früher war.
Ja. Naja, der hat ja auch ein paar Jahre Zeit gehabt.
Ja. Naja. Aber genau, im Prinzip endet die Szene damit, dass die beiden Wachen Tyrion erkennen oder zumindest vermuten, wer das ist. Und dann von Gendry, ich sag's mal liebevoll, eine gescheuert kriegen. Und danach keinen ganzen Kopf mehr haben.
Ja, das fand ich ganz schön eklig.
Ja. Aber ich fand's auch, ach, da fand ich ganz viele Sachen ekliger. Naja, aber jedenfalls ist Davos dann so ein bisschen, so, los geht's. Wir haben ja alles erledigt.
Ja, Tyrion ja auch so, naja, he'll do.
Naja, genau, er meinte dann so, das ist Gendry und hier und so, ja, ist mir recht. Okay, los geht's. Nächste Szene ist wieder Jaime und Cersei.
Mhm.
Und im Prinzip nimmt, also im Prinzip ist es so, dass wir mehrere Sachen erfahren. Erstens, dass Jaime jetzt sozusagen erzählen will, dass er Tyrion getroffen hat und was da die Sache ist. Und wir erfahren aber, dass sie das wusste schon noch, bevor dieses Treffen stattgefunden hat. Und wir nehmen an, dass das wegen Qyburn und den Vögelchen ist und dass das uns auch gesagt werden sollte, weil Qyburn kurz davor, also er geht quasi aus dem Raum, wenn Jaime reinkommt. Genau.
Ja.
Und wir erfahren sozusagen auch, dass sie vorhat, sich mit ihr zu treffen und dass sie sozusagen auch vieles passieren lässt, was sie mitbekommt, um da eben eventuelle Vorteile draus zu ziehen. Und dann verlangt sie, dass er Bronn bestraft, weil er ihn hintergangen hat. Aber unser Bronny. Jetzt ist mir dann auch so aufgegangen, ob vielleicht Cersei Bronn auch irgendwann einfach beseitigt. Um Jaime zu zeigen, uns hintergeht halt keiner mehr und wenn du es nicht erledigst, mach ich's. Und auch um Jaime so ein bisschen zu drohen, weil sie droht ihn ja auch am Ende der Szene. Weißt du, was ich meine? Also einfach so, so ein bisschen da ihm zu zeigen, ich lass mich nicht verarschen. Naja, also im Prinzip geht die Szene so los, also geht so ein bisschen weiter wie die Szene davor, dass Jaime halt so aufgebracht ist und irgendwie immer skeptischer wird, so, ne? Weil, ey, du willst meinen Buddy umbringen? Jetzt mal halblang, ich habe gerade die neuen AGBs unterschrieben. Und dann sagt sie ihm halt, ich bin schwanger von dir. Und er freut sich halt auch tatsächlich ehrlich so richtig. Irgendwie eigentlich auch wieder niedlich herzzerbrechend. Jetzt wissen wir natürlich nicht, also ich habe im Internet gelesen, dass einige das für Fake News halten, ich eigentlich irgendwie nicht.
Ich glaube nicht, dass sie, also ich weiß es nicht. Ich habe mir da echt drüber den Kopf zerbrochen so. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Dass
aber
sie schwanger ist oder dass sie lügt?
Dass sie schwanger ist. Also weil es würde halt einfach sehr gut, weil es ist halt ein mega gutes Druckmittel, Jaime an sich zu binden. Weißt du? Also sie merkt ja schon die ganze Zeit, dass Jaime ihr so abhanden kommt und dass sie ihn irgendwie halten muss.
Klar,
und
aber kann sie auch mit einer richtigen Schwangerschaft.
Ja, aber wenn sie halt nun mal nicht schwanger ist, was soll sie machen? Also, weißt du,
ja,
dann sagt sie es halt.
Aber das
so.
Kann ja auch vielleicht der Grund sein, warum sie überhaupt mit ihm geschlafen hat.
Ja, das kann sein. Aber also ich bin mir halt sehr, sehr sicher, dass dieses, sollte sie tatsächlich schwanger sein, wird dieses Kind niemals das Licht der Welt erblicken.
Oder zumindest nicht sehr lang.
Nee, ich glaube gar nicht.
Ach so,
weil
verstehe.
Die Prophezeiung, die sie von Maggie the Frog bekommen hat, war ja,
dass
du
sie nur
wirst drei
Kinder
haben.
Stimmt.
Aber, und sie hat drei Kinder gehabt und deswegen wird dieses Kind, sollte es echt sein, nicht leben.
Ich kann mir aber trotzdem, also am Ende der Szene droht sie ihm ja, ne? Und er guckt auch ganz schockiert. Und was ich mir jetzt überlegt habe, ist aber auch nur quasi dahingedacht, aber was ich mir auch vorstellen könnte, ne? Ist, dass sie Jaime umbringt, weil er, weißt du, sie droht ihm jetzt und dann baut er vielleicht nochmal Scheiße und dann ist sie quasi mittlerweile so hart und verrückt, dass sie sagt, ich hab dir gesagt, nicht nochmal. Und dass am Ende doch Tyrion sie umbringt. So ein bisschen so eine Doppelverarsche. So, ja, wir haben gesagt, der kleine Bruder, und ihr denkt natürlich daran, weil der ist ja nicht nur jünger, sondern auch kleiner, zwinker, zwinker. Und dann kommt ihr aber irgendwann all drauf, oh, warte mal, ist bestimmt Jaime, weil das ist super poetisch, aber es ist dann doch Tyrion! Piu, piu, piu! das ist mein Erkenntnis, piu, piu. Und sie bringt halt Jaime um, weil eben Also weil sie ihm halt gedroht hat und man denkt aber dann natürlich mal, ja, naja, aber sie wurde ja nicht und so. Und dann macht sie es aber doch. Ich sag ja nicht, dass es passiert und ich sag auch nicht, dass es wahrscheinlich als an. Aber ich kann halt irgendwie auch diese schon seit, also ich mag halt immer gerne mal diese seit ewigen Jahren existierenden Theorien so ein bisschen aufwühlen, weil ich finde das dann immer so langweilig, wenn man sich darauf so einigt, dass das wahrscheinlich passiert.
Ja, aber ach, das ist aber auch, das ist ja jetzt
alles
keine...
Alles in Frieda sträubt sich.
Ja, ach, oh, ich will nicht, dass Jamie von Cersei stirbt, weißt du? Also ich will nicht, dass er, also von ihrer Hand stirbt. Ich will nicht, dass Cersei Jamie umbringt. Das wäre so ein Scheißtod, das wäre so ein Scheiß-Arc für ihn. Das wäre alles, was sich irgendwie über die ganzen Jahre aufgebaut hat, wäre in dem Moment verloren, wo Cersei ihn umbringt. Und zwar einfach nur umbringt, ohne dass er irgendwas, weißt du, wenn er jetzt wenigstens irgendwas Krasses macht und dann bringt sie ihn um. Dann könnte ich noch damit, aber dass sie ihn einfach nur umbringt, da bin ich dagegen. So.
Nee, also schon, dass er was Krasses macht. Also, ja. Ne?
Aber ich bin trotzdem aber, noch dagegen.
Ja, ich bin auch dagegen.
Komm, lass uns an Benioff und Weiss schreiben. Sollten Sie das so geplant haben, müssen Sie das bitte nochmal umschneiden. Ja.
Weil
ja.
Ich dachte nur so, also in anderen Filmen und Serien wäre sozusagen so eine Drohung ja auch manchmal so ein Foreshadowing dafür, dass jemand dann wirklich nochmal Scheiße baut und dann passiert halt auch was. Weißt du, was ich meine?
Ja, so was wir uns ja bei Varys auch gedacht haben.
Genau.
Also.
Genau. Nächste Szene ist jetzt die lustige, wo Davos Gendry brieft und Gendry sofort losrennt und sagt, also, ich bin Gendry, ich bin der Sohn von Robert Baratheon und unsere Väter haben sich gut verstanden, läuft. Und Davos Gesicht ist so
ist so geil.
Okay.
Das sollte er eigentlich für sich behalten. Sorry, ich hab's versucht, ich habe alles getan.
Aber das fühlte sich dann kurz halt gar nicht an wie Gendry. Wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich sehe ich ein, dass er sich tatsächlich in den letzten 4-5 Jahren auch weiterentwickelt haben könnte und so, ne? Er ist halt sehr aufgeregt und macht so ein bisschen einen auf unsere Väter, haben sich verstanden, wir können doch jetzt auch richtig abbrauen und ich möchte gerne, dass du mein Trauzeuge bist, sollte ich jemals heiraten. Und so, haha, dein Vater war irgendwie dicker, haha, dein Vater war größer, okay.
Ja, es ist halt so ein bisschen wie tatsächlich Robert und Ned früher, außer dass er das halt in der Folge zu John sagt, wo wir jetzt gerade letzte Folge rausgefunden haben, dass Ned gar nicht sein Vater ist und ach, sehr lustig, aber ich mochte das irgendwie, diese ist Dynamik, so dass halt diese Robert-Ned-Dynamik quasi, total. Weißt du, wieder zurückkommt.
Und ich finde es halt so lustig, aber wir hatten halt Gendry so nicht gekannt als so einen lebenslustigen Typen. Aber ich finde es so lustig, dass das sozusagen auch die Serie immer noch damit spielt, dass er Neds Sohn ist, was er halt nicht ist.
Yeah.
Aber das finde ich halt.
Ja,
so,
für alle anderen.
Ja,
ist
ja
das
klar.
Ja.
Aber ich finde es halt so witzig, dass uns dann auch sozusagen immer diese Netzsachen so. Na gut. Auf jeden Fall erklärt er ihm jetzt, warum er halt eine gute Sache ist, ihn dabei zu haben. Weil er halt einen Hammer hat und Davos, und dann guckt er John zum Schluss Davos an, soll ich ihn mitnehmen und Davos sagt, ja, der überlebt, der kommt irgendwie durch. Und dann ist er aber super so mit Augenrollen, hier hört ja eh keiner mehr auf mich, ich gehe jetzt einfach irgendwo ja, mal Zwiebeln schälen.
Ich mag den neuen Gendry. Ich
fand
den
auch ganz gut, der hat sich auch bei Davos nochmal tausendmal bedankt, ne? Ohne dich und so würde ich gar nicht, also danke. Aber
und ich finde auch sein neu gefundenes oder über die Jahre jetzt gefundenes Selbstbewusstsein halt irgendwie ganz geil. Er weiß halt jetzt, wer er ist.
Ja, ich habe auch gar nicht daran gedacht. Also ich finde, was du gesagt hast, auch ganz schlau, dass er sozusagen jetzt Robert so ein bisschen repräsentiert.
Ja.
Das war ganz schlau von dir, Frieda.
Ja, ich dachte auch, ich rede einfach nicht weiter. Das war ein guter Punkt.
Ja, einfach so, ich finde es ja auch immer gut, wenn man auch sich gegenseitig lobt.
Ja.
Nächste Szene ist jetzt am Strand. Alle packen zusammen. Ach, weißt du, was mir noch einfiel, jetzt was auch zu der nächsten Szene quasi passt, was ich bei einer anderen Szene vergessen habe. Als John vorhin im Kriegsraum, ich nenne ihn so, ich glaube, der heißt auch so, ne? War Room? Keine Ahnung. Als sie diesen Plan beschließen mit Daenerys und so allen Leuten.
Ja.
Und als John sagt, ich muss wieder in den Norden, da schluckt Daenerys voll. Sind die jetzt in Love oder was? Ich habe das Gefühl, sie ist in Love, aber er nicht, keine Ahnung. Weil sie so echt so guckt, wie Missande geguckt hat, als Grey Worm weg musste.
Ja, ich glaube, da bahnt sich doch was an. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn sie rausfindet, dass er ihr Neffe ist. Also, weil, ja, Also ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt so aufgebaut wird, dass sich da was anbahnt und das, ich glaube, John ist auch nicht ganz weit weg davon.
Aber der ist halt noch so ein Schuld,
ja, Pflicht, Ehre,
Pflichtbewusster,
bla bla.
Ja, genau.
Ja. Aber das ist, aber er guckt auch schon zwischendrin, er guckt halt zwischendrin auch schon mal so ein bisschen länger und.
Stimmt, die hatten da so einen Augenkontakt und hat da wieder so, ne.
Ja.
Eigentlich hat sich, ich habe gleich auch ein bisschen Bock gekriegt, dieses erste Verknallsein, wenn man sich noch so anguckt und noch nicht so sicher ist, dann hat der andere es auch. Habe ich das überhaupt? Was ist hier los? Hübsches Kleid. Ach, scheiße. Ist ja immer eine sehr aufregende Zeit.
Das stimmt.
90% der Male, wo es mir passiert ist, hat der andere von meiner Existenz nichts gewusst. Aber gut. Okay. Genau. Aber Daenerys verabschiedet sich ja jetzt quasi nicht nur von ihm, sondern auch von, also sie sind jetzt unten. Genau, also sie brechen auf, auch von Jorah, und das ist ein sehr emotionaler Abschied, deswegen habe ich, aber das habe ich bei denen schon zum 10. Mal das Gefühl, dass sie sich das letzte Mal sehen. allerdings, und da ärgere ich mich natürlich tatsächlich jetzt ein bisschen darüber, dass ich doch Trailer geguckt habe vor der Staffel, wissen wir ja auch so halb, oder die Vermutung ist zumindest stark, dass eventuell von der Gruppe nur John wiederkehrt, who knows.
Ja, aber das, also...
Wissen wir nicht genau, deswegen sollten wir da jetzt auch nicht so. Aber also er und Daenerys verabschieden sich auch und gucken sich nochmal so ein bisschen sehen an, aber er macht es dann doch relativ kurz und das fand ich auch gut.
Ja. Er ist halt kein sentimentaler Typ. Also das war ja auch schon bei Ygritte nicht, also bis zu dem Moment, wo sie gestorben ist, war ja da auch nicht so eine totale Emotionskanone. Also.
Und er ist ja tatsächlich gerade wirklich sehr getrieben von seiner Verantwortung und der wirklich sehr drohenden
Der hat auch ordentlich Schiss, glaube ich. Also das ist
absolut.
Ich glaube, dem der hat so richtig Hummeln im Hintern, weil keiner ihm glaubt und weil er einfach, er muss jetzt was und keiner lässt ihn was machen. Keiner macht mit.
Total, Leute. Jetzt mal ehrlich. Ja, genau. Aber die sind dann weg und Daenerys und Tyrion stehen am Strand und ich fand's, also ich mag's, vielleicht interpretiere ich's über, aber ich fand das interessant, dass jetzt in der Szene zumindest sind dann die beiden Brote weg und die beiden stehen relativ weit voneinander entfernt am Strand. Und vielleicht ist es so ein symbolisches, dass die sich gerade nicht sehr nah sind, weil so richtig gut läuft's ja nicht zwischen denen gerade.
Zwischen wem und wem?
Tyrion und Daenerys.
Tyrion und Daenerys, ja, sorry. Ja. Ich glaube auch, das ist...
Und es wirkte halt auch sehr distanziert in der Szene. Also so, beide wirkten alleine, also sie standen da zwar zusammen, aber in sehr großen Abständen auch wirkten beide sehr verloren, also gar nicht auf den anderen so, weißt du, was ich meine?
Ja, das wird auch jetzt echt nochmal interessant, glaube ich, wenn jetzt quasi alle anderen weg sind so. Mhm. Und Tyrion und Daenerys sind da mit Varys alleine, mehr oder weniger. Das, also, ja, ist auf jeden Fall konfliktgeladen. Ich glaube auch, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Nee, glaube ich auch. Jetzt sind wir wieder in der Zitadelle mit Sam und Gilly.
In Old Town, ja.
Genau, in Old Town. Und Gilly liest random Statistiken vor und auch eine mega Plot-Enthüllung, die wir natürlich alle wissen, die dann aber quasi... Obwohl,
naja,
die wussten wir nicht. Nee, stimmt, du
das
hast
recht. Wusste man nicht.
Nee, stimmt. Aber sie liest halt eine mega Plot-Enthüllung vor und Sam hat ein sehr gutes Timing. Es ist eine
so,
Folge der Timings, fällt mir gerade mal auf.
Aber es ist, also...
Genau, wir erfahren ja, dass im Prinzip Jon der rechtmäßige Erbe von Targaryen ist. Die Hauptstadt.
Von Targaryen? Von
Targaryen.
Dem Land Targaryen?
Targaryen ist die Hauptstadt von...
Also,
naja, dass er sozusagen
also
gar kein Bastard
dass,
ist unter Umständen, sondern
genau,
tatsächlich...
Dass Rhaegar, die Ehe zwischen Rhaegar und Elia Martell annulliert wurde und dass Rhaegar Lyanna geheiratet hat.
Genau.
Das ist halt was eh schon, was man ja schon vermutet hat, aber halt nie offiziell bekannt war, dass Rhaegar nicht Lyanna entführt und sie vergewaltigt hat, sondern dass es halt tatsächlich eine Liebesbeziehung war. Und das ist halt, ich find's so geil. Und ich habe wirklich mit offenem Mund da gesessen, als sie das vorgelesen hat.
Na, ich habe es erstmal gar nicht geschnallt, weil ich nicht wusste, dass wir das noch nicht wissen. Also ich war mir nicht sicher in dem Moment, weißt du, was ich meine? Mhm. So, ja, wussten wir das, dass die verheiratet sind? Also so, weil irgendwie war das für mich, also wer die Eltern sind, ist ja so eine, das wissen wir ja schon, aus dem Tower of Joy.
Ja.
Oder wie ich ihn Tower of Tears nenne ich ihn ja, weil ich irgendwie ein Ding in der Schüssel hab. Und deswegen war jetzt sozusagen die Info, dass die beiden verheiratet waren, war jetzt für mich überhaupt keine krasse Info, deswegen habe ich mich gerade auch erst versprochen. Ich habe das nämlich vorhin nachgelesen, dass wir das noch nicht wussten. Ja. Aber sozusagen, ich wusste nicht, dass wir das nicht wissen. Ja, Punkt.
Also ich fand's krass.
So. Weil sich irgendwie erstmal für mich nichts ändert. Also was wir wissen, ist, dass er halt ein Targaryen ist und ihr Dannys Neffe sozusagen. Und ob er jetzt quasi ein Bastard ist oder nicht, das hielt ich jetzt auch erstmal nicht für so wichtig. Aber ist es natürlich irgendwie schon, aber irgendwie auch wieder nicht. Weil jetzt eh alles off ist. Also ich meine, es gibt so viele Leute, die irgendwie einen Thronanspruch haben.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich jetzt für die Entwicklung oder, also es hilft uns ja, dieses Wissen hilft ja keinem gegen die White Walker. So.
Genau.
Aber für
warum
den,
fandst du es denn so krass? Vielleicht verstehe ich es dann so ein bisschen besser.
Weil halt die allgemeine Version, die alle in der Welt in Westeros haben, ist, die so wie die Geschichte da geschrieben ist quasi. Die Geschichtsbücher sagen, Rhaegar hat Lyanna entführt, hat sie vergewaltigt. Und daraufhin hat Robert gegen die Targaryens gekämpft und hat Rhaegar getötet. Das war ja quasi der Stein des Anstoßes. Mhm. Ja? Mhm. Wie Robert überhaupt auf den Thron gekommen ist und wie, also da hat das alles angefangen.
Ja.
Und dass diese Geschichte aber so gar nicht passiert ist, sondern dass tatsächlich Jon kein Bastard, auch kein Targaryen-Bastard ist, sondern der rechtmäßige Thronerbe theoretisch von der Targaryens, ist halt schon krass, weil es halt die Geschichte umschreibt. Das ist ja schön, dass wir uns das alle schon, oder dass es halt diese Theorie im Fandom irgendwie schon lange gab, dass es halt möglicherweise keine, also dass eine echte Beziehung war und dass es ja auch möglich sein könnte, dass die in der Zeit, wo er sie da weggeholt hat, von dem Turnier, glaube ich sogar, und der Tower of Joy-Szene, dass sie dazwischen ja vielleicht geheiratet haben könnten. Das war ja alles nur reine Spekulation. Und sie bestätigt jetzt das gerade und das wirft halt die Geschichte neu. Also es schreibt halt die Geschichte neu in Westeros. Und ich finde, das ist schon krass, weil es halt nie gesagt wurde. Und da
ja, ich
das
glaube,
Buch
da
auch noch nicht ist.
Ist quasi mein Trottelproblem wie immer nur, dass ich in dem Moment dachte, ach ja, stimmt. Und nicht, ach krass, das ist neu.
Ja, also es ist halt eine Bestätigung von etwas, also, ne, eine krasse Bestätigung halt.
Genau, und irgendwie, ich glaube, und das passiert ja manchmal, wenn so Fantheorien sich dann immer so halb bestätigen und durch die Vision von Bran und dann immer mehr, dass die quasi für mich schon so lange fest war, dass das jetzt für mich gar keine Sache war. Aber als ich dann heute Nachmittag gelesen habe, dass wir das eigentlich noch nicht wussten, fand ich es im Nachhinein natürlich auch nochmal krass. Und irgendwie hatte ich auch schon geahnt, dass sie da was sagt, was wir noch nicht wussten, sonst hätte er es nicht unterbrochen, sonst wäre es ja irgendwie nicht so eine Szene gewesen.
Ja.
Und von daher weiß ich die jetzt im Nachhinein auch zu schätzen, aber in dem Moment dachte ich so,
was für ein geiler Move, das in so einem Nebensatz zu
machen. Total gut. Und jetzt frage ich mich natürlich, also die nächste Szene ist auch, dass sozusagen Sam die Schnauze voll hat und ein paar Bücher holt und ab geht's. Und ich frage mich jetzt, ob sozusagen der kleine Sohn von Gilly, ich weiß gar nicht, hat der einen Namen? Heißt auch Sam, ne?
Sam.
Ja, stimmt.
Ja.
Ob der kleine Sam sozusagen, der kriegt das Buch ja zum Spielen. Ob der das jetzt sozusagen mitgenommen hat und ob das irgendwann eine Info ist, die rauskommt.
Ja, das muss. Also vielleicht ist das wieder so ein Ding, wo Sam dann sagt, ach, das hat mir schon mal jemand gesagt und ich habe es nicht für voll genommen.
Nee, sie redet ja nicht weiter, ne? Sie hört ja den Satz auf.
Ja, aber es ist ja, die Info ist ja trotzdem gefallen. Also die haben wir ja gehört. So.
Jetzt, also.
Also er hat halt nur, weil sie sagt, sie spricht halt den Namen Rhaegar falsch aus. Sie sagt, glaube ich, Rhaegar. Also sie sagt den Namen so ein bisschen falsch.
Ist eh falsch.
Und
Rhaegar hat sie, glaube ich, gesagt.
ja, genau. Also sie sagt den auch auf Englisch falsch. Und das ist irgendwie bei ihm nicht, er hat's gehört, aber es ist halt nicht angekommen. So.
Nee, weil er war ja gerade auch
der
ganz erbost und abgelenkt. Ja, ja. Und
ja,
jetzt halt die Frage, ob sozusagen das Kind dieses Buch zum Spielen, also einfach mitgenommen hat. Weißt du, ob das sozusagen, er hat es ja dem Kind zum Spielen gegeben und so, dass sie das jetzt dabei haben.
Er nimmt ja alles an Büchern mit, glaube ich, was er aus der Zitadelle geholt hat. Der klaut ja, hat ja einfach irgendwie Sachen geklaut und
aber gerade das Buch hat ihn ja auch so genervt wegen diesem, wie oft der scheißen war und wie viel Treppen und so. Also
das wird er schon mitgenommen.
Ja, wahrscheinlich schon. Naja, also das ist auf jeden Fall interessant. Die beiden hauen dann ab, weil er dann einfach auch wahrscheinlich schon sofort, dass ihm niemand glaubt und der jetzt eben auch zu Recht das Gefühl hat, jetzt was, also in Aktion treten zu müssen. Und was sozusagen sich jetzt wieder einzumischen und sein Wissen jetzt mit nach Norden zu nehmen, nehme ich an, dass das jetzt passiert.
Na, oder nach Dragonstone.
Ja, oder so, aber eben irgendwie da weg und eben helfen. Und die nächste Szene ist Winterfell. Auf Winterfell passieren gerade leider nur doofe Sachen, also Sachen, wo man sich unwohl fühlt, meine ich jetzt damit. Wir sehen Littlefinger wie immer am Flüstern dran, ne? Und Arya beobachtet ihn und wir denken dann natürlich, also es gibt verschiedene Szenen, er flüstert mit einem Mädel im Hof, er flüstert mit zwei alten Typen im Hof, er flüstert mit einem Typen im Gang, also es ist eine große Flüsterrunde, quasi stille Post vom Winterfell.
Die zwei Leute im Hof sind Glover und Royce. Okay. Übrigens, das ist irgendwie schon krass, dass Littlefinger so einen Einfluss hat auf die Lords im Norden.
Ja, ist halt ein guter Flüstermann. Und da ja alle am Rumzweifeln sind, weil das ist ja irgendwie auch in deren Natur offensichtlich, weil, naja, wie auch immer, weil Jon halt nicht da ist. Und dann denken wir ja eine kurze Zeit lang, dass Arya sozusagen die Oberhand hat. Und dass sie zum Glück, also ich war so erleichtert, gut, dass sie das sieht und auch gut, dass sie in sein Zimmer geht und so, ne? Und ja, er kriegt irgendwie eine Nachricht und sie geht ihm, und dann geht verlässt er sein Zimmer und sie geht ihm hinterher, um diese Nachricht sozusagen, beziehungsweise er kriegt eine Nachricht von dem Maester und ach, wir müssen ja, also ich gehe auch irgendwie davon aus, dass die Leute das gesehen haben. Er fragt dann nochmal so, ja, ist das wirklich die einzige Abschrift, die im Winterfell? Er so, ja, ja, okay, danke. Und dann geht sie natürlich, als er wieder weg ist, in sein Zimmer und versucht, diese Nachricht zu finden und findet sie dann auch in der Matratze, klassischer Versteckort. Und guckt dann da rein und ich hab...
Das ist die Nachricht, willst du wissen, was die Nachricht das ist? Das ist die Nachricht, die Sansa unter Druck aus King's Landing nach Winterfell geschickt hat, dass Robert tot ist, dass ihr Vater ein Verräter ist und dass Joffrey jetzt auf dem Thron sitzt und dass sie sich quasi anschließen sollen. Also diese Sansa wurde ja gezwungen, eine Nachricht nach Hause zu schicken, die ja, als Rob und Catelyn sie gelesen haben, sofort gesagt haben, ja, okay, sorry, aber das ist nicht Sansa. Also das hat sie nicht von sich aus geschrieben.
Ja.
Und das ist die Nachricht, die Arya findet.
Genau, und dann sehen wir sozusagen, dann rennt sie halt, also dann geht sie halt aus Littlefingers Raum und schließt wieder ab und wir sehen dann sozusagen, also nur wir aber, dass Littlefinger sie dabei beobachtet und wie immer in irgendeiner Wand am Halbschatten rumhängt, scheint irgendwie immer so ein komplettes Beleuchtungsteam dabei zu haben, dass er diese Szene jederzeit erstellen kann.
Das ist, glaube ich, die Szene, also dieses Grinsen, was wir aus dem Trailer kennen.
Ah, das muss unbedingt mal einer zusammenschneiden. Du kannst mittlerweile 2,5 Stunden von irgendwelchen Wänden
im Halbschatten.
Also so, das ist auch so ein kleiner Running Gag. Genau, und da in dem Moment dachte ich, oh nein, weil ich wusste halt erst wirklich nicht und dann dachte ich so, oh nein. Und wir lernen. Wir lernen in dem Moment, dass wahrscheinlich der Keil zwischen Sansa und Arya noch tiefer werden wird.
Na, zumindest ist das Littlefingers Plan. Eigentlich müsste Arya inzwischen so schlau sein, dass sie das durchschaut. Das kann ich. Also sie kennt Sansa nicht gut. Sie hat also ne, Sansas Entwicklung nicht mitgemacht. Sie hat in King's Landing nicht viel mitbekommen, nachdem sie weg ist. Aber
und sie hat in einer Szene davor ihren Zweifel an ihren Motiven geäußert.
Ja, und ich weiß nicht, ob das einfach nur eine falsche Fährte für uns ist. Eigentlich müsste Arya so schlau sein, weil sie Littlefinger kennt. Sie hat Littlefinger in Harrenhal erlebt. Sie hat erlebt, wie der arbeitet, wie der funktioniert. Also sie hat ja, ne, das war ja in dem Gespräch dabei, was Littlefinger mit Tywin geführt hat.
Ja.
Ich hab die leise Hoffnung, dass Arya das durchschaut.
Hm.
Und dass sie nicht.
Aber wir hatten ja auch schon mal die Hoffnung, dass Sansa sowieso auch so ein bisschen gegen ihn spielt, ne?
Ja. Vielleicht erleben wir da noch eine Überraschung.
Es wäre eigentlich cool, wenn die beiden sozusagen sich da auch so ein bisschen, aber dann hätte es natürlich die Szene, wo die beide allein sind, nicht gegeben.
Vielleicht haben sie die gemacht, wohl wissend, dass Littlefinger das mitkriegt. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch beides. Es kann ja auch trotzdem sein, dass dass Arya ihr nicht ganz vertraut und sie dann aber quasi damit irgendwie entweder auf die Probe stellt oder die durch diese Nachricht und gegen Littlefinger zusammenfinden oder so. Keine Ahnung. Aber eigentlich müsste Arya das durchschauen.
Naja, vor allen Dingen ist es ja auch,
also Sansa sein kann.
Ich weiß gar nicht, ob das auf der Nachricht irgendwo erkenntlich ist, aber Arya sieht ja durch den Inhalt, dass es das eine sehr alte Nachricht ist.
Ja.
Und Arya und Sansa.
Ich glaube, sie kann die auch.
Was?
Ja, ich glaube, sie kann die auch zuordnen. Also ich glaube, sie kann die, also sie kann den Punkt ziemlich genau festlegen, wann diese Nachricht geschrieben wurde, weil es ist kurz nach Roberts Tod, das steht halt drin.
Und ihr wird halt aber auch klar sein, dass das sozusagen, also Arya ist zumindest auch schon so schlau, dass das jetzt nicht bedeutet, dass Arya, dass Sansa jetzt immer noch diese Meinung hat oder so.
Ja.
Oder? Also. Ich dachte auch, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von der Nachricht. Das ist irgendwie eine krassere Nachricht. Ich habe halt auch nur gesehen, vorhin beim Gucken, dass es von Sansa unterschrieben worden ist. Aber ich hatte die Hoffnung, weil ich dich so einschätze, dass du dir die quasi irgendwoher richtig durch Informationen geholt hast. Deswegen habe ich das dann auch nicht nochmal zurückgespielt.
Ich habe tatsächlich auch auf Pause gedrückt und einmal drauf geguckt und habe dann gesehen, irgendwie war aber Joffrey,
und da war ich mir sicher.
Da gibt es nur diese eine Nachricht.
Genau, und da war ich mir sicher in dem einen Moment. Und deswegen habe ich das nicht gemacht.
Aber es, also wie gesagt, Arya muss das durchschauen. Arya sollte mit der Nachricht richtig umgehen können. Und sie, es gab ja auch vorher diese Szene, Arya und Sansa, als sie sich wieder getroffen haben, dass Arya fragt so, du hast Joffrey getötet. Und Sansa sagt, nee, ich wünschte, ich wäre es gewesen. Also diese, ja, ich kann es nicht, ich sag's alles nochmal im Prinzip. Arya müsste das hoffentlich durchschauen.
Na, gucken wir mal.
So.
Es wird auf jeden Fall spannend. Im Winterfell ist gerade sehr angestrengte Stimmung.
Ja.
Wird vielleicht auch mal Zeit, dass ich wollte jetzt gerade sagen, dass Rickon wieder auftaucht, aber der ist ja wirklich weg. Rickon wer? dass Jon vielleicht alle mal zum Gruppenkuscheln holt. Der ist aber jetzt an Eastwatch by the Sea und ich freue mich total, dass wir da mal sind und dass wir mal ein anderes Schloss sehen an der Mauer. Und
Schloss auch.
Ja, ich weiß auch, ich glaube, wegen Castle Black habe ich jetzt Schloss gesagt.
Ja.
Und dass die da so coole Häuser auf diesen Terrassen haben und so, das sieht irgendwie cool aus. Also ich meine, es bestimmt sehr ungemütlich und kalt. Als Bild sieht sehr cool aus. Und,
ja, auf jeden Fall.
Und dann kommt auch meine Lieblingsszene in der Folge.
Die größte Reunion-Szene aller Zeiten.
Ach so, nee,
jeder
die
sagt
nicht,
irgendwie,
die noch nicht.
Ach so, okay,
meine Lieblingsszene ist, wie die vorher am Tisch sitzen und Tormund sich mal reinholen lässt und dann so Fragen stellt wie, okay, bist du nicht dafür da, ihm bescheuerte Ideen auszureden? Okay, hat nicht geklappt. Okay, wie viele Königen haben wir gerade? Zwei. Okay, und welche musst du überzeugen? Die mit den Drachen oder die ihren Bruder fickt? Okay, beide. Alles klar. Und dann so super ernst, in der gleichen ernsten Stimme. Und hast du die große Frau mit den weißen Haaren mitgebracht? Nein. Okay, weiter. Da musste ich so lachen. Ich finde es so cool, wie er so super serious seine wichtigsten Punkte abgeht. Und der letzte ist, und er aber auch nicht lacht oder so, sondern, und hast du die Großform mit den hellen Haaren gehabt? Okay. So. Das fand ich einfach so cool. Ach, und da muss ich dann gleich nochmal dazu sagen, dass mir Frieda am Wochenende zum Geburtstag eine kleine Tom und Giants Bandfigur geschenkt hat. Und in dem Moment habe ich auch direkt wieder gewusst, wie sehr ich mich darüber freue.
No.
Ja. Aber das ist mein Lieblingsszene in der Folge, weil ich die einfach so lustig fand.
Die ist auch wirklich sehr, sehr lustig. Sowieso, also die Staffel ist, finde ich, von den Comedy-Momenten bisher ganz schön weit vorne.
Das stimmt.
Also ich habe schon sehr, sehr viel gelacht. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt klingelt hier das Telefon.
Krass.
Das geht jetzt
die
ganze
Zeit. Richtiges Telefon?
Ja, ich weiß auch nicht warum. Es war irgendwie dabei, bei dem Internetpaket.
Oh, und bei jetzt uns auch, ich aber Telefon. Das staubt trotzdem irgendwo ein in der Packung.
Pass mal auf. Hör mal. Hörst du dieses laute Didit am Ende? Hört man das? Ein wahnsinnig lustiger Klingelton. Oh Gott. Was geht
Nachsatz?
Jetzt wieder die halbe Nacht?
Na gut.
Ja.
Aber wir müssen weitermachen.
Ich weiß. Sorry.
Genau, und jetzt kommt die Szene quasi an der Zelle, wo eben der Hound drin rumliegen, die offensichtlich da mittlerweile angekommen sind, wie wir da erfahren. Und Taurus of Mir und Beric Dondarrion. Und vor der Zelle stehen eben Gendry, der kennt die beiden, weil die ihn an die hier Dings verkauft haben.
An Melisandre verkauft
genau,
haben. Genau,
Melisandre. Und dann den Hound finden ja eh alle schwierig. Und und John kann ja, sich. An wen kann John sich. Ach nee, wie heißt er hier? Jorah kennt.
Thoros of Myr,
genau.
Die haben zusammen irgendwie auf Pike gekämpft,
genau.
Glaube ich.
Also es gibt hier eine große Sache, bist du nicht? Ja, warte mal, bist du nicht?
Ja. So. Und das fand ich wiederum sehr, sehr lustig, diese sieben Charaktere, die irgendwie sagen, und du bist?
Ja,
aber
genau.
Moment, kennen wir uns nicht? was ihr kennt euch auch. Und dann John irgendwie so, okay, jetzt reicht's, komm, können wir ja, jetzt genau. mal alle losmachen? Vielen Dank.
Ja, wir alle auf der gleichen, wir stehen auf der gleichen Seite, weil wir alle atmen, sagt er.
Ja.
Oder weil wir alle am Leben sind, so glaube ich.
Ja.
Genau, und dann sind im Prinzip sich alle darum einig, dass sie hinter die Mauer gehen.
Ja.
Und das ist dann auch quasi die letzte Szene, wobei ich auch noch ganz niedlich finde, dass alle einen Rucksack tragen.
Ja, es ist aber auch wirklich die unwahrscheinlichste Reisegruppe.
Und die ist mir halt irgendwie ein bisschen, also weißt du, wir haben die halt im Trailer erahnt.
Ja.
Und die ist mir jetzt quasi zu schnell plötzlich zusammen. So. Aber ja. mir ist ja. natürlich auch klar, weil mir die Geschichte erzählt, wie die alle hingekommen sind, ne? Also so, schon klar, die mit dem Schiff, die zu Fuß, und jetzt sind die da halt alle. Aber eben diese Idee, am Anfang der Folge war Jon Snow in Dragonstone, Gendry war noch super unbekannterweise in King's Landing, und jetzt sind plötzlich all die Morgit auf, und diese ganzen Typen sind da jetzt zusammen, weißt du? Es ging mir tatsächlich etwas zu schnell. Aber, ich möchte auch da nichts mehr weiter zu sagen, weil das haben wir jetzt oft genug ausdiskutiert.
Ja, ich
ich würde es nur noch einmal sagen, dass es mir bei der Szene wieder so ein bisschen sozusagen aufgefallen ist. Und das jetzt ja, aber das tatsächlich also aus dem Trailer der Typ mit dem Hammer Gendry ist, und da haben wir noch gelacht.
Das ist so geil. Ja, ja, also die Theorie irgendwie gehört habe, so, ja, so das für ein Quatsch, nur weil der einen Hammer hat, soll das jetzt auf einmal Gendry sein? Und
aber es ist
Props an die
Gendry.
Leute, die das hergeleitet
naja,
haben.
Naja, aber
ist schon
vor allen Dingen auch mal Props an die Schreiber, dass offensichtlich nur einer einen Hammer schwingen darf in Westeros.
Aber also ich bin mir noch nicht so sicher, wie das ausgeht und wie das funktionieren. Jetzt ziehen die da irgendwie raus, irgendwie so ganz heimlich, aber da kommen halt irgendwie 100.000. Was haben die sich denn, wie was haben
naja.
Die das gut durchdacht?
Deswegen meine ich auch, dieser ganze Plan ist mir halt etwas unklar. Aber also wir kommen
ja, aber die
halt
müssen
jetzt,
sich
also
ja was dabei gedacht haben.
Es sind ja gruseligerweise auch nur noch 2 Folgen vor uns.
Ach ja.
Und da muss natürlich jetzt noch mal ein bisschen Rippe mit Gemüse passieren. Wir werden natürlich nicht mit allen Charakteren aus der Staffel rausgehen, mit der wir reingegangen sind. Leider.
Vermutlich. Also ich glaube nicht, dass der Hound stirbt.
Aber ich du sagst es mit so einer traurigen Stimme.
Ja, ne, ach,
also wenn jetzt Gendry sterben würde, würde ich so denken, ja, ob wir den jetzt tatsächlich dann nochmal wieder hergeholt haben mussten.
Das ist, finde ich halt so, das habe ich auch gerade gedacht, so, also wenn Gendry jetzt stirbt, wie doof wäre das denn? Weißt du, die holen ihn zurück. Ja. Und in der nächsten Folge stirbt er, weil sie halt doch keinen Plan für ihn hat. Dann würde ich sagen, okay, das war Fanservice. So,
ich kann mir auch vorstellen,
nur Fanservice.
Ich kann mir vorstellen, aber das, ne, auch nur eine Theorie. Also jetzt so rein für die Dramatik, dass wir in der nächsten Folge gar nicht jenseits der Mauer sind, sondern noch so ein bisschen im Süden rumhängen, vielleicht noch so ein bisschen mit Jamie und Cersei rummoppern und dass vielleicht der Konflikt zwischen Dany und Tyrion sozusagen, nochmal der Konflikt mit Dany und Tyrion so ein bisschen vertieft wird, ne? Vielleicht ein bisschen gefährlich wird oder so. Und wir dann in der letzten Folge erst wieder an der Mauer sind und dann diese krasse Schlacht da stattfindet und dann halt die in der letzten Szene sozusagen durch die
Mauer
passiert,
brechen. Ich glaube, das passiert nächste Folge. Ich habe, wie gesagt, auch keinen Trailer, keine Vorschau gesehen und gar nichts, aber so wie die letzten Staffeln abgelaufen sind, ist, glaube ich, dass jenseits der Mauer nächste Folge passiert und dass quasi die Auflösung davon und die Sachen, die dann daraus sich ergeben für die nächste Staffel im Süden, also alles südlich von Winterfell, dass das dann in der übernächsten Folge passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nächste so eine Art Hardhome-Folge wird, was nur an einem Ort spielt. So, obwohl das ein bisschen krass wäre. Weil das sind 7 Leute, was sollen 7 Leute da sich 1,5 Stunden lang prügeln? Also,
ach du, ich glaube,
mit ich
ein
auch noch nicht.
Splinter Cell Rumgeschleiche kriegen wir das schon voll.
Aber,
ich würde ja auch gerne mal da muss ich auch Joanna zustimmen, leider, ich überhaupt nicht mehr gern zustimme, aber ich würde ja auch gern mal die White Walker und diese ganze Gruppe ein bisschen kennenlernen.
Ja, man weiß echt nichts
also
über die,
ne? Also den Night's King und so, was da so los ist. Also so, dass man so ein bisschen vielleicht auch für die jetzt keine Sympathie entwickelt, aber so ein bisschen, was treibt die eigentlich, wo kommen die her? Also, dass wir da nochmal so ein bisschen, hätte ich schon nochmal Bock drauf, so ein bisschen was zu erfahren. Weil die sind im Moment für mich so ein langweiliger Gegner. Also nicht langweilig im Sinne von, aber so, ne, die sind halt einfach nur böse. Und das finde ich irgendwie ein bisschen
schade. Da fehlt
schade.
So ein bisschen Motivation.
Ja, oder auch, ja, also, dass man nicht jetzt so in dem Sinn, dass wir die dann vielleicht auch noch mögen oder so weit wird's, glaube ich, nicht kommen. Aber dass man mal irgendwie so ein bisschen auch, also bei so ein bisschen mehr erfährt, wie funktionieren die eigentlich und wie entstanden die. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen erfahren, dass der Mensch die ja geschaffen hat oder die Kinder des
Weibes. Die Children.
Genau, die Children, aber so aus so einem Konflikt heraus. Und das einfach auch nochmal so ein bisschen, sah so ein bisschen Background-Story, hätte ich schon nichts dagegen. Also der Night King scheint ja ein intelligentes Wesen zu sein und der wird ja vielleicht auch irgendwie die ein oder andere, weißt du, so einfach, dass man da nochmal irgendwie ein bisschen, hätte ich schon nochmal Bock drauf, ehrlich gesagt.
Ja, das bin ich dabei.
Aber ansonsten sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt und es ist jetzt auch fast 2 Stunden und ich würde sagen, dass wir auch damit die Leute in den Tag oder die Nacht entlassen.
Ja. Ich bin ein bisschen nervös, weil es wirklich nur noch 2 Folgen sind. Alter. Nein,
also es wird auf jeden Fall irgendwas Schreckliches passieren in den nächsten 2 Wochen.
Ja, auf jeden Fall.
Juti.
Juti.
Dann bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.